Crop FM, Ausgabe Nummer 482. Wir schreiben den 6. Mai 2022, 22 years ago. Mein Gast heute Abend ist Tim Roth und es geht um Tesla, Kugelblitze und Plasmoide. Wie immer gibt es auch heute wieder den Cropcom. Einfach einsteigen auf die Website cropfm.at. Das ist der Chat, der Knopf blinkt schon. In freudiger Erwartung, so ein bisschen links oben, Cropcom, man kann es nicht übersehen. Einsteigen, Fragen reintippen, freue mich drauf. Vor allem im zweiten Teil der Sendung gehen wir dann auch verstärkt drauf ein. Und natürlich, vor allem auch im zweiten Teil der Sendung, ist die Skype-Leitung offen. Die ist eigentlich immer offen, aber dann kann man einfach anrufen und Fragen stellen. Und direkt mit meinem Gast über Tesla und alles Mögliche plaudern. Auf der Website von Crop FM findet man ganz viel so rund um diese Sendung. Den Newsletter zum Beispiel, das ist das Briefchen-Symbol ganz oben. Den RSS-Feed findet man auch gleich daneben. Auch eine Hilfeseite übrigens gibt's. Und natürlich zu jeder Sendung gibt's einen Archiveintrag. Man kann sich das File runterladen, RSS-Feed und so weiter natürlich da. Und auch die großartigen Illustrationen von Matthias Töpfer. Heute auch wieder, also auch mein Gast war völlig begeistert. Ganz, ganz grandiose Darstellung dessen, was mein Gast so treibt. Und ja, diese Illustrationen findet man dort. Heute auch eine Bilderseite, ist verlinkt unterm Ankündertext, jetzt noch auf der Startseite. Und dort findet man übrigens auch dieses Skype-Symbol, da kann man dann draufklicken und hier direkt anrufen. Und auf der Bilderseite findet man zum Beispiel auch ein Video. Sehr interessant. Und auf die anderen Bilder werden wir natürlich dann auch noch eingehen während der Sendung. Und ebenfalls auf der Crop FM Website findet sich der Crop FM Spendenbutton, der orange Knopf mit dem Herz. An dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Ja, und heute, es ist immer wieder schräg, 22 Jahre Crop FM, am 5. Mai, also 22 Jahre und ein Tag, um ganz genau zu sein, aber es ist sozusagen die Jubiläumssendung und wie passend, die erste Sendung, da ging es auch um Tesla, die ist aber nicht im Archiv. Warum, kann man nachlesen. Und heute geht es wieder um Tesla, 22 Jahre und einen Tag danach, es ist unglaublich, ich möchte mich eigentlich vor allem bedanken bei allen, die, also manche hören da echt schon Jahrzehnte zu. Unglaublich und mich hat diese Sendung total bereichert und wie ich manchen Mails entnehmen kann, auch so den einen oder anderen Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin und was will man mehr, also das ist mir eine große Ehre und Freude. Natürlich ist das manchmal stressig und ich denke, oh Gott, warum tust du das alles an, und dann mache ich aber doch weiter, weil es halt, ich weiß auch nicht, es ist einfach lustig und spannend und irgendwie. Ich glaube, es ist ja irgendwie wichtig, dass man Foren anbietet, wo solche Dinge möglich sind. Ganz großes Danke natürlich auch an die Spender. Die halten das natürlich auch zum guten Teil am Laufen, zum großen Teil. Matthias Töpfer für seine wunderbaren Illustrationen über die Jahre. Unglaublich, was er da leistet. Immer wieder auch, ja, wie der heutige Gast, total begeistert. Besser kann man es nicht machen, ja. Also, Ursula, die Facebook-Gruppe betreut, Wingman natürlich, der das Forum noch immer betreut, wo auch immer wieder mal was, so die eine oder andere Diskussion losgeht. geht. Und natürlich meine charmante Co-Moderatorin zu den Lagerfeuern, Sabine Zankolo, auch großes Danke an Sie und an alle Gäste und an alle Anrufer und Chatter und so weiter und so fort. Ja, es ist mir eine Ehre und weiterhin eine Freude. Und sehr passend zur heutigen Sendung, das US-Militär überträgt Strom drahtlos über einen Kilometer. Laut Aussagen des NRL, das Naval Research Laboratory, einer Forschungseinrichtung der US-Marine, war es die bedeutendste Demonstration von Powerbeaming seit fast 50 Jahren. Und der Hintergrund ist hier, dass ein Team des NRL elektrische Energie mit einer Leistung von 1,6 Kilowatt über eine Entfernung von 1 Kilometer übertragen hat. Das war so ungefähr, sie haben sogar ein bisschen übertroffen, aber das war so 1 Kilowatt und ein Kilometer war eben so die Zielsetzung. Nikola Tesla zeigte das halt schon vor wirklich über 120 Jahren, also um 1900, glaube ich. Und zwar, dass es mit einem 10 Kilowatt Sender möglich ist, Lampen in einer Entfernung von 40 Kilometer zum Leuchten zu bringen. Also die übertragene Energie war wahrscheinlich schon um einiges geringer, aber dennoch, vor 120 Jahren demonstrierte er also als erster erfolgreich das Beamen von Energie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Energie da übertragen worden ist. Vielleicht weiß das mein Gast. Aber er war da der Vorreiter, der gute alte Tesla, der auch auf dieser Sendung natürlich prominentes vertreten ist immer wieder. Und mein heutiger Gast, Tim Roth, greift den Ball sozusagen ebenfalls auf. Spannung ist garantiert. You should always stick to it. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Tim Roth und Tesla, Kugelblitzen und Plasmoiden. Und dabei spiele ich diese Nummer. Bis gleich. Ja, bei mir auf der Skype-Leitung mein heutiger Gast Tim Roth. Hallo. Hallo Tim.
Hallo Tarek. Ja, freut mich sehr und viele liebe Grüße an alle Zuhörer.
Ja, seit vielen Jahrzehnten fast schon experimentierst du da wildest herum. Schon als kleines Kind hat dich das fasziniert und du konstruierst sozusagen monströse Versuchsaufbauten, um gewaltige Plasma-Entladungen zu produzieren. Warum?
Ja, warum? Das ist natürlich immer die Frage. Ja, also ich muss dazu sagen, also für mich ist das schon immer faszinierend gewesen, Blitze zu beobachten, schon als kleines Kind. Und ich habe mich hier eigentlich immer schon hingezogen gefühlt zur Technologie und Innovation. Und der Nikola Tesla, der Name, der kam eigentlich etwas verspätet. Ich hatte mit 6 Jahren eigentlich schon immer mal wieder so Schrott mitgenommen von Kinder von der Schule haben immer gesagt, oh, hier, der nimmt Schrott mit und so. Und dann später, dann erst mit 14, habe ich dann das erste Mal von Tesla gehört und was für Entladung der da produziert hat, etc. Und dann hatte ich mir gedacht, ich kaufe mir das erste Buch überhaupt, was ich dann auch gelesen habe. Und das war halt die Colorado Springs Aufzeichnung in Deutsch damals.
Das war dein erstes Buch mit wie vielen Jahren?
Mit 14, ja.
Mit 14, okay.
Ja, das und das hatte ich, das habe ich dann gelesen, weil ich wusste gar nichts über diesen Mann. Und dann hat mich das so in den Bann gezogen, habe ich das dreimal gelesen und war wie praktisch bei ihm, hätte ich beinahe gesagt. Also habe da mir ganz genau vorgestellt, es war natürlich auch extrem gekürzt, diese Übersetzung, die da geschrieben wurde, aber ich wollte was haben, was er persönlich geschrieben hat. Das ging ja aus den Aufzeichnungen 1899, 1900 heraus und das hat mich dann so in Bann gezogen. Und dann, aber damals, muss man noch sagen, habe ich immer gedacht, das ist unmöglich, das sind so Resonanztransformatoren und Tesla-Spulen und alles, was er da gemacht hat, das ist viel zu kompliziert. So, ich fange erstmal an, so Hochspannungstransformatoren zu bauen. Und dann habe ich halt damals in der Schule noch auf dem Dachboden, da hat mich mein Informatiklehrer immer hingebracht und dann haben die alten Röhrenbildschirme praktisch ausgemistet und dann Flachbildschirme das erste Mal bekommen. Und ich habe dann da oben die ganze Zeit diese Monitore auseinandergebaut und dann kam noch der Physiklehrer dazu und sagte, oh, das ist viel zu gefährlich. Und dann hat er da mir gezeigt, wie man das so auseinanderbaut ein bisschen. Dann kam da ein Funke.
Spulen, ne? Viele Spulen sind
ja, so Zeilentransformatoren, die da für die Bildröhre aktiv sind. Und er hat dann also diesen Hochspannungsanschluss abgemacht. Der ist dann auf den Kühlkörper gefallen. Dann kam so eine kleine statische Entladung. Und seitdem hat mich das so in Bann gezogen. Das war so eine Kunstform. Das war so mehr Spinnerei, hätte man gesagt. Ne? Und dann habe ich die mit nach Hause genommen und dann auf den Teppich da die versucht einzuschalten, ohne Monitor. Ich wusste natürlich gar nichts. Ich wusste nicht. Für mich waren das so, es sah für mich immer aus wie so eine Stadt. Da sind dann die Leiterbahnen, da sind die Autos gefahren. So, ne? Und dann habe ich, und die Kondensatoren waren für mich so wie AA-Batterien, die man so aus Fernbedienung kennt. So habe ich das verglichen. Und dann irgendwann mal ist es mir gelungen, so diese Platine zu betreiben, ohne Bildröhre. Und da hatte ich mit so einem Schraubendreher, da hat es dann da so vorne so rausgefunkt, ein paar Sekunden, bis es dann durchgebrannt ist, weil keine Last dran war, also unbelastet. Und dann habe ich meinen Eltern gezeigt, guck mal hier und so. Und die haben gesagt, oh, bist du verrückt, jetzt brett hier die Bude ab. So, ne? Also das war, so hat das Ganze eigentlich gestartet. Und dann mit dem Buch halt, mit Tesla, habe ich dann immer weiter, also mir ging es im ersten Moment eigentlich immer darum, diese Blitzentladung als solches, diesen Mechanismus zu verstehen und das dann halt zu erweitern, also eine höhere Spannung noch weiter und so weiter. Und dann bezüglich Tesla-Spule, wo es dann hingehen, dann habe ich mich dann das erste Mal rangewagt, auf so Papprollen, so diese, die man von diese Paketbandrollen kennt. Da habe ich dann so leere genommen und da habe ich die aus dem Kupferdraht von diesen Monitoren praktisch die Spule gewickelt. Und dann, es sollte eigentlich nicht funktionieren. Also ich habe da irgendwelche Kondensatoren, die waren für 1000 Volt und ich bin da mit 10.000 reingegangen und so. Und aber aus irgendeinem Grund hat es funktioniert, dieser Schrotthaufen, sagt man mal so. Und dann kam da so die erste Entladung raus und dann habe ich gesagt, ich mache nur noch das jetzt. Diese Tesla-Transformatoren, da ist was dran, da muss man dranbleiben. Da ist noch was man nicht verstehen kann so. Oder kann man was Neues mitmachen? Und dann kam halt drahtlose Energieübertragung und diese ganzen Geschichten. Das habe ich damals dann im Keller gemacht. Bin dann im Keller runtergezogen. Da passten zwei Fahrräder rein. Und dann habe ich gesagt, da hier mache ich jetzt die größten Experimente. So, ne? Und dann habe ich da immer mehr kam dazu. Und so ging das dann weiter. Dann kam halt Elektronik irgendwann dazu. Und so habe ich mir das dann praktisch selber alles beigebracht. Und dann eben über Jahre dann das Ganze weitergetrieben. Und dann später dann hat es mich ein bisschen weitergetrieben. Dann mit 16 Jahren bin ich dann praktisch während meiner Ausbildungszeit, die hatte dann angefangen, das Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik. Und ich habe die eigentlich damals nur angefangen, weil ich wollte was machen, was mit Spulen zu tun hat. Und dann haben wir damals.
Bestes Kriterium, Spulen, jawohl. Ja, Hochspannung.
Genau. Ich bin da das Vorstellungsgespräch, das war ganz lustig. Ich bin da hingekommen, ich habe gesagt, wickelt ihr auch Spulen? Und dann sagen die, ja, natürlich, so Elektromotoren und so, aber ist schön, dass du da so ein bisschen Vorinteresse hast. Aber der hat mir gesagt, der Ausbilder damals, ja, du bist noch so jung und wir sind da nicht so, ja, wir geben dir eine Chance. Und dann habe ich damals, das war in Alten, habe ich dann so Region Hannover rum, da habe ich dann da meine Ausbildung 4 Jahre gemacht und war ganz lustig, aber die haben auf der Arbeit immer Scherze gemacht, na, was hast du wieder gemacht im Keller und so, und da ging es eigentlich mehr nur darum als um die Ausbildung. Ich natürlich dann nicht gut und auch nicht schlecht abgeschlossen, also die war dann so Normalheit, unauffällig, und dann habe ich direkt danach Ausbildung gesagt, ich schmeiß hier hin, und die haben gesagt, jetzt ist er komplett verrückt geworden, ne, weil hier Ausbildung gemacht und Beruf mit Zukunft, und der will da jetzt da irgendwas machen. Ja, und dann hat es mich dann, da war praktisch dann Schwärze mehr oder weniger. Dann habe ich dann das Leben praktisch in die eigene Hand genommen, und dann bin ich dann da rumgetourt mit den Sachen, habe dann mit Firmen gesprochen. Also die waren auch interessiert. Ich war immer mal wieder auf der Industriemesse in Hannover, da ist ja immer die größte Messe der Welt mit Industrie, und da stehen dann diese, auch diese Trafos und alles, und dann habe ich immer die Firmen, habe ich immer gesagt, habt ihr nicht irgendwas, was er da so weggeschmissen wird, oder Lagerbestände, alte, und dann haben die nur gelacht, und dann haben die irgendwann gesagt, was machen sie denn so? Ja, ich mach so Blitze und sowas alles, und mit Tesla,
Nikola. Nämlich Blitze, das ist wirklich so, das finde ich super. So, als Kind den ersten Blitz gesehen und wow, und gefangen. Also, das war's. Großartig, wirklich.
Ja, dann ging's los von da an. Und dann haben mich Firmen dann halt auch ja, gesponsert, weil die halt interessiert waren. Die waren eigentlich interessiert daran. Da war eine Firma, zum Beispiel ABB. Das sind ja eine der größten, die in diesem Sektor Energiebereich tätig sind. Und die hatten mich damals gesponsert mit Leistungshalbleitern, also den Transistoren und diese Schalter, aber halt in groß, die halt in ECE-Zügen zum Einsatz kamen. Und die sind auch nicht so einfach zu kriegen. Und dann bin ich extra in die Schweiz gefahren dafür, ins Hauptquartier von ABB. Und dann, ja, ich bin hier, um die Halbleiter abzuholen. Ich sage, ja, erstmal hier desinfizieren und keine Ahnung, weil die haben ja da ihre Halbleiterfabrik, die größte.
Und Bild 4, also es gibt eine Bildseite auf der Startseite und am Ankündigertext Bilder zur Sendung. Und ganz zu Anfang eben dieses Video, da sieht man, das ist kein Schmutz, diese Blitze. Also Blitze, das sind wirklich mächtige Entladungen, die sie da abspielen. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man dort diesen IGBT-Leistungshalbleiter. Ich glaube, von denen sprichst du jetzt, ne?
Genau, das sind diese zwei schwarzen Klötze. Das sind also unglaubliche Leistungen, bei so ein ICE-Zug.
Diese zwei runden Dinger, die auf dieser Platine oben sind, ne? Immer so links oben.
Ja, diese zwei Klötze, diese großen schwarzen Boxen, wo da diese Platinen oben drauf geschraubt sind. Die Platinen, die man sieht, das sind ja die Treiber, die man braucht, die werden halt mit Laserlicht gesteuert, also an, aus, an, praktisch 1-0. Und die schalten da, die sind eigentlich dafür gemacht, um im ICE die ganzen Elektromotoren zu betreiben.
Also auf der rechten Seite jeweils von dieser Platine, diese
Dinge. Ja, diese schwarzen Boxen, das sind praktisch die Halbleiter. Also wenn man sich vorstellt, im Größenvergleich, was man vielleicht irgendjemand mal gesehen hat auf der Platine, diese winzigen schwarzen Chips, die dreibeinigen, die Transistoren, und das halt in so groß.
Leistungstransistoren.
Genau. Und die IGBTs, also das steht, die Abkürzung ist ja Insulated Gate Bipolar Transistor. Und die sind halt gemacht für sehr hohe Spannungen. Also in dem Fall haben die jetzt 4500 Volt und 1200 Ampere dauerhaft. Also das kann man sich ja mal so ausrechnen, dann wie viel, also das 4500 mal 1200, wenn man es jetzt Gleichstrom nimmt, dann hat man
4 Millionen Watt, oder?
Ja, also sehr, sehr, sehr viel. Und da habe ich halt zwei, später kam noch, weil das ist jetzt ein unfertiger, das war halt, das ist ein Bild von dem Aufbau, wo es gerade im Bau war. das ist auch die Anlage, die dann im Einsatz war, um die Plasmoide, um die es in der Sendung hauptsächlich auch geht, zu erzeugen. Und das sind halt richtige, also das ist halt das Größte, was so hergestellt wird weltweit. Und davon hatte ich damals 16 Stück gekriegt. Und das sind neue, die sind vom Band gekommen. Wow. Das war sehr, sehr gut. Die haben sich auch wirklich interessiert dafür, weil die haben gesagt, die wollten wissen, weil die beschäftigen sich natürlich auch sehr viel mit Energieübertragung. Und drahtlose Energieübertragung ist für die jetzt dementsprechend interessant gewesen. Nicht mal diese Plasmaentladungen und so, das weniger, sondern die Firmen haben sich halt interessiert, können diese Halbleiter in Zukunft für solche Anwendungen eingesetzt werden. Und das war so mehr oder weniger der Mini-Auftrag, den sie mir dann auch mitgegeben haben. Sagen sie, melden Sie sich doch nochmal bei uns, was dabei rausgekommen ist, ob die noch halten oder so, haben sie. Und es war sehr gut für die zu hören. Klar, für die Forschung und Entwicklung, die da machen, die geben da ja für Milliarden für aus, für diese Übertragung. Jetzt machen sie ja, jetzt ist ganz, ganz faszinierend, weil Tesla hat ja mit Wechselstrom gearbeitet, der Edison mit Gleichstrom, aber jetzt geht es wieder zurück in den Gleichstrom. Also jetzt übertragt man ja mit in China haben sie das ja gemacht, diese Eindrahtübertragung mit Gleichstrom, also mit 1 Megavolt übertragen die das mittlerweile, weil die Wechselstromtechnik, diese Drehstromtechnik über viele tausende Kilometer zu viele Verluste hat bei der Leistung. Das ist eigentlich ganz lustig, weil Tesla hat das ja Wechselstrom und jetzt machen wir wieder aus Wechselstrom Gleichstrom.
Ursprünglich Wechselstrom war ja wegen der Verluste, ne? Weil also das System, das Edison damals gehabt hat, war auch Gleichstrom, aber da gab es sehr, sehr hohe Verluste, deshalb musste man alle 100 Meter ungefähr Kraftwerk hinstellen.
Genau.
Aber und mit sehr hohen Spannungen geht das dann doch wieder mit Gleichstrom effizienter. Ich habe da schon mal was davon gehört. Ja,
ja genau, weil jetzt ist so die Zwischenlösung, die sie haben für diese enormen Energiebedarf. In Indien haben sie jetzt auch so eine Leitung gezogen, was zum Vorteil der Bevölkerung ist. Da haben die, ich fand immer ganz lustig, wie die damit geworben haben auf der Messe damals. Da haben die ja gezeigt, oh, jetzt ziehen wir nur noch eine Leitung, jetzt haben wir nur noch einen Mast und die Bäume können wieder wachsen. Also das war ganz lustig. Also das, aber um die Verluste zu kompensieren, weil wenn man da mit Drehstrom das auf 6000 Kilometer zum Beispiel zieht, dann kann man damit nur die Luft heizen. Also das hat sich nicht, das ist einfach zu viel Energie, die man da mit Gigawatts übertragen möchte. Und das hat da irgendwo seine Grenze dann. Und dann transformiert man das halt in Gleichstrom, was man heute macht mit diesen Superleitungen da und geht mit der Spannung dann sehr hoch. Und dann hat man da halt so Swimmingpool, große Umrichter, die richten das dann wieder zurück auf Wechselstrom, also sehr hochaufwendig, diese Technik. Und ich habe natürlich immer gesagt, drahtlos wäre das natürlich dann noch einfacher, aber gut, ich kann mich noch an die Aussage erinnern von einem Ingenieur von ABB, der dann gesagt hat, ja gut, aber es ist schon für uns, für mich jetzt wäre das schon besser, wenn wir wissen, wo der Strom ist, also am Kabel gebunden. Wenn der jetzt hier in der Luft ist, so, da war die so ein bisschen so, wie soll man sagen, besorgt so um die Auswirkungen, die vielleicht dann sein könnten bei der Energie. Weil Tesla hat ja damals 10 kW übertragen, drahtlos. Und mit diesen Glühbirnenfeldern, die man da kennt, aus 1899, 1900 war das. Und dann, ja gut, aber wenn man das heute mit Millionen von Watt und Gigawatt, das ist natürlich so eine andere Hausnummer, aber man müsste das dann über die Erde machen. Also nicht halt über die Luft, über Radiowellen, das funktioniert nicht. Das hat man ja auch schon öfter bewiesen, dass das ja nicht gehen kann, sondern dass man halt die Erde als solches, als Resonator benutzt. Das hat ja Tesla gemacht damals. Der hat ja die Auswirkungen studiert von sehr niedrigen Frequenzen und dann halt mit stehenden Wellen durch die, also das muss man sich so vorstellen, wie wie eine Glocke und die Glocke ist jetzt so, sozusagen die Erde und da haut man gegen, da hat man einen gewissen Ton und egal wo man auf der Glocke sich befindet, egal welcher Position, man kann überall Energie abgreifen. Das war ja so der Gedanke von dem Wardenclyffe Tower an dem Projekt, wo er
also
dann
Moment, Wardenclyffe, da hat dann die Energie gar nicht über die, also über den Raum übertragen, sondern über die Erde? Über
ja, da gibt es auch sehr viele Berichte und auch der Tesla hat auch darüber geschrieben, also die Erde als Resonator, der hat die Erde auch ganz genau, hat das damals auch alles ausgerechnet, wie den Umfang und alles und hat sich Gedanken gemacht, dann die auf der Resonanzfrequenz, also der hat die ganze Erde praktisch als Resonator gesehen. Also so, als ob man jetzt einen Draht um die Erde komplett einmal rumwickelt und dann guckt, was für eine Schwingungsfrequenz hat das. Und natürlich, das ist ein Riesenkörper, der schwingt sehr tief. Und dann musste Tesla da natürlich mit unter hohem Aufwand da diesen Punkt suchen, bis die Erde schwingt. Weil da muss man noch sagen, das geht nicht mit niedrigen Spannungen. Also da braucht man, der hat ja da unheimlich hohe Spannungen für gebraucht. Weil das ist ja wie ein Ventil sozusagen. Die Erde besteht ja aus Gestein und aus nicht leitenden Materialien auch. Und da muss man dann den Punkt, je nachdem, wo man sich befindet, den ausloten und dann dementsprechend diese Durchlassspannung finden. Also wann die Erde überhaupt anfängt zu leiten bei diesen Spannungen.
Und das ja, war aber sehr, sehr jetzt Moment mal, aber Tesla hat doch auch Energie durch, also gebeamt, oder? Bin ich da jetzt? Ich dachte, der Wardenclyffe Tower hätte auch zum Beispiel dann Flugzeuge antreiben können, zum Beispiel.
Ja, genau, das ist aber noch eine andere Technik, die man dann verwendet. Das war diese Zukunftsvision, die man da hatte. So in erster Linie mit der Energie, ich bin auch der festen Überzeugung, aber das kann man sehr wahrscheinlich erst genau nachweisen, wenn man da mal Zugang zu dem, bin ich ganz Überzeugung davon, dass da viel mehr Material und Aufzeichnungen im Tesla-Museum liegen.
Du sitzt ja an der Quelle, also du lebst ja in Belgrad, ne?
Ja, in Serbien bin ich da, komme ich viel rum. Und im Museum war ich jetzt 2-3 Mal und die haben da allerdings, deren Politik ist da ein bisschen, ich sag mal, ja, ein bisschen, die haben da auch keine Techniker oder so, sondern die bewahren das da auf und die haben auch nichts sortiert. Also wenn man da reinkommt, da unten, die liegen da, das sind halt Boxen über Boxen von Material. Es ist übrigens eine kurze Nebeninfo, der damals, wo der Tesla gestorben ist, der erste, der in den Raum gekommen ist, der diese Dokumente sichern konnte, das war ein sogenannter, der hieß Kosanovic. Und der hat damals gesagt, das muss wieder in die Heimat zurück, also nach Jugoslawien damals noch. Und der hat dann die bis auf, ich denke, 1 oder 2 Boxen sind da geblieben und den Rest hat er rübergeschifft.
Okay.
Und darum hat man das Museum gebaut und diese ganzen Geschichten. Aber das ist mehr oder weniger Politik alles. Und die haben da nichts sortiert, wie gesagt. Und da liegen, ich glaube, also zigtausende von Dokumenten. Und da das alles handgeschrieben von ihm. Und das sind viele Sachen, die noch keiner gesehen hat. Und ich denke, jetzt ist auch an der Zeit, die drucken auch manchmal so ein paar Sachen ab und verkaufen das dann vorne an der Rezeption. Aber also so ein Nachrichtenartikel aus der Zeit und so, die man noch nicht gesehen hat, da finanzieren die sich auch ein bisschen drüber, ist ja privat, dieses Museum da auch. Und die Sache ist die, dass da die Sachen mal, die müssten eigentlich mal gesichtet werden, sortiert werden und auch übersetzt werden, weil die Schrift, die der Tesla hatte, die war ja, die kann man kaum lesen. Das sind diese Altschrift. Das können nicht so viele lesen.
Also Korrent, oder?
Ja, die, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, diese Schrift, die fast aussieht wie so eine Linie, wie so ein Strich. Also ganz.
Ach, Kurzschrift.
Ja, diese ganz, ganz dünne. Wenn man so wie so eine Linie so eine schreibt, das kann nicht jeder lesen. Also ich kann es nicht so leicht.
Okay, dann weiß ich halt, was du meinst. Okay.
Ja, so diese Altschrift eben. Das, ich weiß nicht, der Name jetzt fällt mir nicht ein, aber gut, kann man vielleicht ein paar Bilder mal zeigen oder so, dass man das oder selber mal googeln, wie das aussieht. Aber so eine Originalschrift von ihm. Aber gut, ja, da sind wie gesagt sehr viele Sachen und da kann man dann dementsprechend auch sehr wahrscheinlich dann noch sehen, was genau jetzt im Detail da jetzt passiert ist. Weil da gab es ja auch da gab es ja auch, da haben auch viele das beobachtet damals, wo er das gebaut hat. Also da gab es auch Spionen, die das da halt darüber auch mal dokumentiert haben. Also sehr, sehr viele Sachen, die da noch aufzudecken sind. Und ja, also Tesla ist sehr faszinierende Figur und diese ganze Thematik darum drumherum reicht noch viel weiter als das, was er da gemacht hat. Also er hat noch sehr viel hinterlassen für uns eigentlich, was noch unentdeckt ist.
Okay, und du sitzt da, von wem wird das eigentlich betrieben? Weil ich glaube, ich hatte da mal vor vielen Jahren einen anderen Herrn zu Gast, der, glaube ich, dieses, weißt du, wer da der Betreiber ist?
Vom Museum jetzt, oder?
Ja.
Jetzt gerade ist, fällt der Name nicht ein, aber das ist so eine Frau, die haben okay, das jetzt gewechselt.
Ich hatte da nämlich auch einmal einen Gast, mit dem du eh auch einmal aufgetreten bist. Da hast du mir so ein PDF geschickt, aber ist jetzt egal. Okay, das heißt, dieses Teslas Aufzeichnung, weil da gibt's ja die mehr, dass dann das FBI gleich gekommen sei und alles mitkassiert einkassiert hätte, aber nein, da war vorher schon dieser andere Herr. Der alles
ja, der Kozanovic, der hat das damals rübergebracht und der ist nach Russland dann verschwunden. Also okay. Da gab es dann keine.
Und der hat es nach Belgrad gebracht?
Und ja, also nach ich will, wo genau, weiß ich jetzt nicht, aber nach Jugoslawien eben. Da hat er das rübergebracht. Und
aber diese Aufzeichnungen, die sich jetzt da im Tesla-Museum finden, die sind auch vom Kozanovic?
Ja, so von ihm jetzt nicht geschrieben, aber der hat das.
Nein, halt das ist ja klar, aber nein. Das meine ich ja, natürlich. Also das sind ja, Teslas genau. Aufzeichnungen, die Kozanovic nach Belgrad gebracht hat und dann vielleicht genau, auch weiter so, nach Russland.
Ja, so kann man es sehen. Aber eine andere Info, wo ich allerdings nicht genau weiß, ob das stimmt, ist, dass da noch ein oder zwei Boxen da geblieben sind und die noch ein bisschen rumvagabundieren, vielleicht beim Militär, aber das sind jetzt
Theorien. Da geblieben, wo da geblieben? In den USA, ja, in New York?
Genau, in dem Hotel.
Übrigens im New Yorker.
Genau, ist übrigens auch ein interessanter Fakt. Im Keller von diesem New Yorker Hotel, das kann man auch besichtigen auf Anfrage, da stehen riesige Generatoren unter dem, die stehen da noch als Besichtigung, alte Generatoren mit, ich glaube, 10 Kilowatt. Das war damals unheimlich viel. Und das zeigt auch oder beweist auch, dass der Tesla da in dem Hotel noch was gemacht hat. Also der hat da nicht seine Zeit da tot gesessen, sondern hat da auch noch gearbeitet. Der hat übrigens auch zwei Räume gehabt. Also einen privat und einen sehr wahrscheinlich für diese Experimente, die er vielleicht da gemacht hat.
Ja, eine andere mehr behauptet ja, dass er nie eine Stromrechnung hatte und solche Dinge.
Ja, gut. er hat ja auch lustigerweise damals die Schmelzsicherung erfunden, wo er die Generatoren in Colorado 1899 hatte, die ja durchgebrannt bei einem Versuch, den er hatte. Und dann sind die zu ihm gekommen und haben gesagt, hier, Tesla, jetzt entweder bezahlst du das oder wir brauchen jetzt hier eine Lösung. Und dann hat er die schnell mal eben eine Sicherung eingebaut, eine Schmelzsicherung, dass das nicht passiert. Also der war ziemlich innovativ.
Ja, auf jeden Fall. Das Naval Research Lab, ich weiß nicht, ob du diese Meldung mitbekommen hast, die haben vor ein paar Wochen einen Versuch gemacht und die haben, glaube ich, so 1,6 Kilowatt über einen Kilometer gebeamt. Aber die jetzt wirklich über die Luft. Hast du das mitbekommen?
Ja, kann sein. Also gibt sehr viel. Ich habe eine Sache gesehen, ich glaube, das war auch mit Mikrowellen gerichtet.
Mikrowellen, also, genau, es waren gerichtete Mikrowellen. Aber ich habe es noch immer ganz verstanden. Tesla hat jetzt die Energie über die Luft übertragen oder über den Boden? Weil ich dachte immer.
Ja, der hat, also was er gemacht hat, ist Folgendes. Er hat ja 1899, diese erste Versuch war ja da in Colorado Springs mit seiner ersten Anlage.
Wardenclyffe Tower.
Nee, davor noch. Diese eine, diese Hütte, die man da auch, dieser Vorläufer, wo er die ersten Versuche gemacht hat. Und da hatte er, da steht auch jetzt, glaube ich, ein Familienhaus, da ist, glaube ich, nur noch die Erdung übrig. Und dieses Kanalsystem, der hat ja auch unheimlichen Aufwand betrieben mit den Erdungen. Die sind auch sehr wichtig, um da verbunden zu sein mit der Erde, wenn man diese Energien da überträgt. Und dort hatte er ja, wo er 10 kW übertragen hat, da hat er ja die Wellen im Boden untersucht. Der ist ja dann mit der Glühbirne und einem Stab praktisch so all diese Wellenknoten abgegangen wo geht die Energie lang und wo kann ich sie abgreifen. Der hat dann die Glühbirne da in den Boden gesteckt und die hat geleuchtet einfach.
Ja.
Und der hat sich mehr fokussiert auf die Erde als sich als Übertragung zu nehmen. Also praktisch Wellenpakete von A durch die Erde durchzusenden und dann, dass man praktisch am anderen Ende der Erde Energie hat. So, das war so der Ansatz, den er da verfolgt hat. Und da gibt es auch sehr viele Aufzeichnungen diesbezüglich und Aussagen von ihm. Und da, wo dieses Glühbirnenfeld betrieben hat, das war ja sein Durchbruch. Und dann später hatte er auch diesen Pierce Arrow, dieses Elektroauto, hat er dann eine denkwürdige Vorführung gemacht. Das war ja damals die Aussage. Da hatte er sehr viele Ingenieure, Genies zu der Zeit eingeladen und ist dann mit denen drahtlos in dem Auto gefahren. Und das Interessante war, der hatte ja unten, der Pierce Arrow, also das war diese alten Autos, da hat er damals, der war ja umgebaut, modifiziert, und dann hat er unten so einen Abnehmer noch gehabt, der aber nur so kurz über dem Asphalt oder Boden praktisch einen gewissen Abstand hatte. Das war eine Info, die ich zum Beispiel auch, die man berücksichtigen sollte. Und ich bin da, ich denke, aus den Aufzeichnungen und so weiter ist da sehr stark der Verdacht, dass er die Energie damals für den Pierce Arrow von dem Wardenclyffe übertragen hat.
Also über den Boden?
Ja, über den, über die Erde praktisch. Und der ist ja damals mit unglaublichen, also Hammergeschwindigkeit unterwegs gewesen. Er hatte auch, war interessant, der Hans Jebens, das ist ja einer der führenden Köpfe damals gewesen, hat ja einen Erfinder-Club gehabt in Deutschland, ein Deutscher, und der hat ihn eingeladen, der Tesla, über Brief, dass er da zu dieser Vorführung kommen soll. Und der hat genau beschrieben, was der Tesla da gemacht hat. Den Bericht kann man auch lesen. Aber es ist auf Deutsch. Und da hat er genau beschrieben, der hat Tesla das gemacht und da rein. Und da hat er ihm auch Fragen gestellt, so von wegen Bremsen und so weiter. Und dann hat der Tesla ihm auch gesagt, dass das noch ein Prototyp ist, dass die Bremsen manchmal ein bisschen haken und Beschleunigung ein bisschen hakt. Und der hat ja da so ein paar Kupferstäbe reingesteckt in diese Antennenanlage. Sehr wahrscheinlich war es der Empfänger für diese Energie. Und dann konnten die fahren. Und das war eine auch der Sachen, wo ich mir gedacht habe, das muss man mal genauer untersuchen und mal wieder aufziehen. Weil da gibt es ja auch nicht so viel drüber. Also Versuche gibt es, Experimente gibt es viel. Vielleicht auch mehr, was man jetzt nicht genau weiß. Aber ich habe mir gesagt, man muss einfach mal do it yourself. Man muss es einfach mal ausprobieren. Und habe dann angefangen mit diese Anlagen zu bauen und das Ganze mal zu modernisieren. Da gibt es ja so einen kleinen Beitrag von mir auch.
Ist auch verlinkt. Ja, zu dem kommen wir dann ja auch. Genau. Weil im Chat jetzt gerade wieder diese Diskussion irgendwie losgegangen ist, ob jetzt Tesla Kroate oder Serbe oder.
Ja, also der Tesla.
Er war Altösterreicher, oder? Er war Österreicher.
Ja, Kosmopolit.
Aber geboren ist er eigentlich in Österreich, oder? Damals.
Ja, es ist immer
kommt
wieder
das jetzt noch eins draufzusetzen. Ja. Na, aber jetzt ernsthaft, war das jetzt in Kroatien, ne? Oder?
Es ist jetzt, ich habe das auch besichtigt, also da ist auch jetzt diese Smiljan nennt sich das, dieser Ort in Kroatien. Da gibt es halt so das Familienhaus von ihm, also wo er aufgewachsen ist.
Smiljan, genau. So.
Genau.
Und das ist in Kroatien, ja, okay.
Das ist in Kroatien, also jetzt Kroatien. Und da ist immer, auch hier gibt es natürlich diese Diskussion immer, ja, Tesla ist hier bei uns und Tesla da, aber das ist alles Politik, das ist alles aus diesen Kriegszeiten. Und
das, ja, ich glaube, das hat aber damals zu Österreich gehört, oder?
Jetzt. Ja, genau.
Weil jemand fragt, Altösterreicher? Ja, also das ist große... Das gute alte Kaiserreich. Ja, der Vielvölkerstaat Österreich, genau. Aber okay, er ist im heutigen Kroatien, ist er geboren und in Belgrad steht aber jetzt sein Museum und gewirkt hat aber hauptsächlich in den USA und gestorben in New York. Also ja, er war Metropolit, genau. Jemand schreibt auch, er war im auf der TU Graz, damals hat es noch Polytechnikum geheißen, da hat er 2 Jahre lang studiert. Ich habe ein völlig abtretendes Buch gelesen, Aliens in the Pentagon, glaube ich. Dort steht, dass er in Graz, während er da studiert hat, die Idee zum UFO-Antrieb hatte. Oh, wer weiß, ja, was sich da noch alles im Museum findet, ne?
Ja, wer weiß.
Aber, ja, also.
Ist sehr interessant alles. Also den UFO weiß ich jetzt nicht, aber gibt es ja sehr viele Antriebssysteme, die er auch da entwickelt hat.
Er hat sich sehr viel mit sowas beschäftigt. Also er hat eigentlich ja die moderne Zivilisation quasi entworfen, kann man ja sozusagen,
ja, genau,
sagen.
Hatte er auch die Vision da von der Global Connection, also hat ja auch so Zeichnungen gemacht von dem Mobiltelefon und all solche Geschichten. Das war ein Visionär. Also der war, ja, man kann sagen, schon fast wie das, der hat eigentlich, man könnte sagen, er hat es aus der Akasha-Chronik gelesen. Er hat ja, ja, er hat sich das Wissen.
Ein alter Atlanta oder wie?
Ja, so kann man es sagen. Er hat sich das Wissen gedownloadet.
Ja. Nur ganz kurz noch, Hutchison ist ja auch eines, oder war eines deiner, sogar noch vor Tesla, eines deiner Vorbilder.
Ja, genau, der Hutchison-Legende ist das. Der hat wirklich, also nur Experimente gemacht, das ist ja wilde Geschichten. Der hat ja sogar die Badewanne bei sich zu Hause halb durchgesägt und hat da ein Antennenabstimmgerät hingestellt und all solche verrückten Sachen. Und ich habe mich damals, da war so eigentlich so, ja, mitunter meiner ersten Inspiration. Ich habe mir das immer rauf und runter angeguckt, was er da gemacht hat, und konnte es nicht glauben, dass da diese Plastikdosen da und was weiß ich da, da haben ihn ja auch deutsche Forscher haben ihn da besucht und von der NASA auch Leute und sind bei ihm zu Hause gewesen, wollten natürlich immer was sehen und er wusste das und hatte alles da voll gehabt mit Geräten und alles. Und ich habe dann gesagt, also so wie der so verrückt das macht, das kann ich auch. Und dann baue ich mir das hier mal im Keller auf. Und dann hatte ich da auch alles voll gemacht mit Alufolie als erste Abschirmung. Weil ich habe damals ja auch sehr stark die Radios gestört und so. Und dann sind die ja auch zu mir, die Nachbarn haben sich immer beschwert. Die sind da immer runtergegangen, das ist schon wieder alles laut hier und du machst alles kaputt und so. Und da haben die mal gesagt, ich hatte immer ganz nette Nachbarn. Und dann habe ich da immer weitergemacht. Und meine Eltern haben mich zum Glück immer unterstützt bis zum Schluss. Bis immer, also wird immer so sein. Und die haben immer gesagt, da wird mal was Richtiges bei so rauskommen. Und ja, und dann lass den da machen. Also der macht da schon die Experimente, solange er uns nicht in die Luft jagt. So war die Aussagen immer. Und dann hatte ich damals ja auch...
Berühmte letzte Worte, ne?
Ja, genau, solange es nicht in die Luft jagt, genau. Und dann, es war immer ganz lustig. Und dann habe ich da halt da die... Ich hab sogar damals eine Klinge unten gehabt, die wurde remote betrieben. Also da hatte meine Mutter immer drauf gedrückt und dann sollte ich zum Essen kommen, weil sonst hätte ich sonst vergessen. Also so war ich da drin. Und dann hat
das auch nicht Problem, ja.
Und dann hat das auch teilweise nicht funktioniert, wegen diesen Feldern, ne? Das war ziemlich abgedreht. Aber ja, das ist sehr, sehr fast. Es war die mystische Zeit, sag ich mal so. Weil dieses Freie, das muss so gemacht werden, weil diese neuen Dinge, wenn man das wirklich machen möchte, muss man da wirklich sich reinsteigern und das auch lieben, was man macht. Und die Kreativität ist ganz wichtig. Deswegen habe ich jetzt auch nicht studiert, das Ganze, weil ich auch die Zeit jetzt auch gar nicht aufbringen könnte dafür. Und ist auch, ja, ist irgendwo das dann auch cuttet irgendwann mal, ne? Wenn man dann noch irgendwann mal nicht mehr da so dran mehr glaubt, dann sagt man dann irgendwann, ja, diese ganzen Formeln und das ist so, so, so und nicht so. Und dann gibt's aber, für mich gab es immer mehr. Und ich habe dann gesagt, ich muss da immer hinter den Vorhang gucken und das, was man sich vorstellt, das kann man auch machen und das kann man dann umsetzen. Und ich wollte immer schon die Vision, die man so, die Ideen, egal wie verrückt sie auch sind, realisieren, dass man sieht, was passiert da, was geht da ab. Und das hat mich begleitet, also bis heute. Also das hat sich bis heute nicht verändert. Nur die Technik ist weitergegangen, vielleicht die Herangehensweise besser, Strategien und so, aber am Ende ist es immer gleich geblieben. Dieses freie Experimentieren, das ist oberste Gebot für sowas. Sonst kann man nichts Neues machen.
Also ja, in der besten Tradition von Hutchison, und Tesla war ja auch Experimentator vor allem. Er war ja praktisch Praktiker, er war ja Experimentalphysiker, kann man sagen. Ja,
ja genau. Und
Elektrotechniker, Experiment. Aber bei ihm war sehr viel im Experiment und gibt es ja eben diese ganzen Erzählungen, dass er Dinge in seinem Kopf konstruieren konnte, die dann quasi einschalten konnte, dann ging das kaputt, dann hat das optimiert und es haben sich dann immer alle gewundert, weil er so aus dem Stand heraus dann was konstruiert hat und es hat dann sofort funktioniert. Also irgendwie, zumindest die Mehr geht so um, vielleicht ist das auch Verklärung, aber angeblich hatte er da keine Prototypen, sondern er hat einfach darüber nachgedacht quasi, in seinem Kopf diese Experimente ablaufen lassen und dann, wenn es funktioniert hat, hat er es einfach gebaut.
Ja, das er hatte sehr früh schon sein Verstand, so sein Gehirn praktisch darauf eingestellt. Er hat ja mal diese, da gibt's ja diese Aussage von ihm, die mich auch immer begleitet hat. Das ist nämlich, der hat ja gesagt, mein Gehirn ist ja nur eine Antenne, ist ja nur agiert nur als Empfänger und ich ziehe mir das Wissen aus der Quelle raus. So hat er das gesagt. Und
okay,
hat seinen,
das erklärt natürlich einiges, ne?
Ja, genau. Er hat aber auch gesagt, es war sehr interessant, er hat ja einen Bruder gehabt. Und der ist leider, also...
Verstorben, ja?
Ja, genau, der ist ja vom Pferd gefallen und hat sich das Knie gebrochen. Und der hat bis zum Schluss gesagt, mein Bruder war viel talentierter als ich. Da gab es auch so eine Aussage von ihm.
Und der hat ihm dann eingeflüstert, oder wie?
Ja, so ähnlich. Also die sollten das, also ich denke jetzt, das ist natürlich jetzt so Glaube, ne, aber das ist so, dass die zusammen eigentlich bestimmt waren, da das zu machen. Also da denke ich, dass einer dann leider gestorben ist und dann hat sich das die Zeit verändert. Na, aber so ist, denke ich, das. Aber das ist jetzt mal noch was anderes. Aber der Tesla hat sich das so sehr früh schon beigebracht, hat ja sehr viele Bücher gelesen und alles. Und hat sehr viel meditiert auch. Und dann hat
Tesla
er sich
hat meditiert,
diesen,
okay.
Ja, also kann man so sagen. Also wenn er, ich meine, Meditation ist ja, wenn man, der ist ja viel in der Natur gewesen, viel an den Flüssen und hat dann sich sehr viel vorgestellt. Es war in Smiljan, da gibt es ja einen Fluss, der geht dann im Familienhaus da vorbei. Und da hat er auch damals so aus so kleine Konstruktionen gemacht, so Wasserräder und sowas. Und Boote hat er auch gebaut. Und da hat er dann sich da reingesteigert und reingekniet. Und dann später dann hat er dann diese Fähigkeit entwickelt, dass er sich die Dinge also im Raum richtig, also wie 3D praktisch konnte er dann diese Sachen sehen. Das haben nur ganz wenige, das glaube ich so, die so ein paar wenige Autisten haben diese Begabung, dass die so diese räumlich diese Veränderung vornehmen können, dass die was sehen, was da nicht ist. So, und das konnte er. Und das hat ihm auch sehr geholfen, bei diesen, natürlich diese Geräte zu produzieren. Man muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich voll abgedreht, weil damals hat ja keiner über sowas nachgedacht. Da sind die mit Kutschen lang gefahren und der hat da erklärt, irgendwelche Asynchronmotoren und so. Das ist, der muss man sich vorstellen. Die Bedingungen damals waren ja auch nochmal ganz anders wie heute. Und das ist auch wirklich die Leistung, die da, das kann man ihm hoch anrechnen dann halt, ne? Und ja, wie gesagt, er hat da unheimlich viel Material gelassen. Eine Behauptung oder ich sag mal eine Sache, die sich ja auch etabliert hat, die so nicht ganz richtig ist, ist ja, dass der Tesla nie Geld hatte. Das ist so nicht ganz richtig. Im Museum gibt es auch diesbezüglich Checks von JP Morgan, die unausgefüllt waren von Tesla. Der hat ihm immer Checks geschickt, da konnte der jede Zahl draufschreiben, die er wollte. Und das hat er teilweise gar nicht gemacht, weil er wollte, der hat da ganz anderen Vorstellungen gehabt. Der wollte ja die Welt komplett in eine andere Richtung lenken. Wo die erste Wechselstromleitung fertig war, hatte er dann seine Vorstellung da gehabt und dann hat er gesagt vor dem Publikum, wir können das aber auch drahtlos machen. Wir können auch Materie transportieren und alles. Und da haben die gesagt, ja, Tesla, komm, jetzt setz dich hin, genieß den Moment. Weißt du, so haben die dann die Geschäftsleute und die Partner, die alle, die da waren, dann gesagt. Und er war immer weiter. Also der hat nie aufgehört. Das hat immer gerattert, so sagt man im Kopf.
Kennst du den Film The Prestige?
Ja, genau.
Nikola Tesla, gespielt von David Bowie.
Ja, das ist sehr interessant.
Und da geht's um Beamern, beziehungsweise da verdoppeln sich dann manche, also ziemlich schräge Story.
Und, sehr schräg.
Bowie ist der perfekte Tesla.
Ja, wobei es war interessant, weil der Bowie wollte ihn ja erst nicht spielen. Der hat ja gesagt, er könnte diesen Charakter nicht gut genug wiedergeben. Das war ganz interessant. Und dann hat er was trotzdem gemacht, weil die hatten keinen niemanden gefunden, der da so gut reinpasst. Und der hat ihn sehr gut gespielt. Das war gut. Also der Rest natürlich ist ja klar, ist Hollywood-Film, ne? Das ist die gute Effekte. Ja, aber es war sehr, sehr, auch sehr interessant. Nur mit diesen Doppelgeschichten weiß ich jetzt nicht, aber das mit dem Labor und was die da aufgebaut haben, das ist nicht schlecht gewesen.
Naja, also im Film.
Ja, klar.
Da geht's zur Sache, ja.
Das ist klar, sicher.
Ja, gut, also bei dir ging es dann ja so richtig los mit Plasmoiden. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu deiner Forschung.
Genau.
Vielleicht erklärst du mir, was ist ein Plasmoid? Also Kugelblitze, okay, können sich fast alle was vorstellen. Da gibt es ja auch sehr interessante Sendungen mit Ilobrand von Ludwiger. Mhm. Jetzt zu Kugelblitzen und artverwandten Dingen. Ja, also das ist, glaube ich, so ein Spektrum an Phänomenen. Und wir sprechen aber jetzt eher von den, ich sage mal, tatsächlichen Kugelblitzen als elektrisches Phänomen. Und
genau.
Dein erstes Exemplar, das war in Holland, dass du so einen Kugelblitz erzeugt hast. Oder kannst du das ein bisschen beschreiben? Oder beginnen wir vielleicht wirklich mit Definition, was ist denn ein Plasmoid?
Ja, also beim die Thematik des Kugelblitz ist ja so eine mehr oder weniger veraltete Bezeichnung. Also das beschreibt ja so einen ganzen, das ganze Phänomen, wie auch immer. Und bei, was ja eigentlich eine Kugel ist, also ein Blitz, der als Kugel ist, das ist ja so eine altmodische Bezeichnung. Das sind ja eigentlich plasmatische Phänomene. Also muss man sich so vorstellen, dass man einen Blitz hat, ein Blitzplasma praktisch, ein Blitzkanal, und ein Teil dieser Energie sozusagen geht praktisch, trennt sich von diesem Kanal ab und existiert als Kugelgebilde. Das kann natürlich auch alle möglichen Formen annehmen. Die Sonne zum Beispiel, die produziert ja auch Plasmoide oder Kugelblitze. Die sind aber üblicherweise so groß wie die ganze Erde und die fliegen dann so mit Lichtgeschwindigkeit fast weg. Und das sind halt Ausläufer von plasmatischen Erscheinungen, die sich als eigenständiges, stabiles Gebilde selber aufrechterhalten. Die praktisch aus einem, muss man sich vorstellen, wie ein Feuer, das ist ja auch ein Plasma, und dann, wenn von dem Feuer so Ausläufer weggehen, wenn zum Beispiel die Flamme sehr, sehr instabil ist, also groß ist, und dann gehen da so kleine Teile von dieser Flamme weg. Das sind auch plasmatische Erscheinungen, die in sich für einen ganz kurzen Moment separat von der Flamme existieren können. So kann man sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. Es ist ein sehr komplexes Thema auch. Ich versuche mich da auch plastisch wie möglich zu halten. Da ist es, und bei mir mit den Experimenten ging es halt darum, genau um diese Frage, was hält das zusammen? Wie kann es sein, dass so ein Objekt in sich stabil ist, Wärme abgibt, Licht abgibt und so weiter und dann da so rumfliegt, ohne irgendwelche externen Quellen? Ne? Das ist ja die Frage, wie hält das zusammen? Ne? Und da habe ich dann die ersten Experimente dann in Holland gemacht, wobei da auch grundsätzlich auch im Übertragen von Energie ging und so weiter. Und da habe ich dann den größten damals, oder die größte damals existierende Tesla-Spule gebaut. Es war alles, es war im Wald in Uddel. Und da gibt es auch diese Heiden. Da gibt es ein ganz großes Militärübungsgelände. Und dort im Wald hat man dann, freundlicherweise hatte ich damals die Gelegenheit, einem großen Grundstück von einem wohlhabenden Herrn das zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und da habe ich dann angefangen, über einen Zeitraum von ungefähr 2 Monate war das, das Ganze aufzubauen und zu experimentieren und zu versuchen. Und da kam es dann einmal zu so einer Flamme, zu so einer Entladung, wo es dann dazu kam, dass die Spannung so hoch war von diesem Transformator, dass dazwischen der durchgeschlagen ist einmal. Wir hatten da Probleme mit Feuchtigkeit und klar, es war alles im Wald. Und es ist überhaupt ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert hat. Und dann am Ende kam es dann zu einer Entladung, die so instabil wurde durch diese Felder, die entstanden sind, dass es sich ist abgestoßen wurde sozusagen als Kugel, dass der restliche Stromfluss stabil bleiben konnte.
Wir haben und da auch einen Haufen von Bildern. Können wir da auf irgendein Bild uns schon beziehen? Weil man sieht dort ja auch Kugelblitzaufnahmen.
Ja, das kann man machen. Also das ganz gutes Beispiel ist das Bild, das fünfte Bild, glaube ich. Bei mir ist das fünfte instabiles Plasma. Das ist die Aufnahme mit der riesigen Entladung, die aus dem
Aufnahme bei 18 Kilohertz, 5 Megavolt und 30 Kilovolt Ampere. Das Plasma verhält sich zunehmend instabiler und erzeugt massive Störungen.
Genau.
Das ist okay, da sieht man unglaubliche Entladung, ja, auf Bild Nummer
5. Ja, das war unglaublich. Also da hat man oben, wo der Blitz eingeschlagen ist, war künstlich erzeugt, hat man eine Kupferplatte, die halt von der Decke hängt und da schlug das dann ein und hat sich dann aufgebaut, das Plasma. Was hier interessant ist, man kann sehen in der Mitte, ungefähr vom Blitz sieht man so eine Kugel, die sich ablöst. Und das ist eine winzige Kugel.
Ja, man sieht es, ja. So ziemlich in der Mitte, ja.
Ja, genau.
Da ist ein waagrechter Teil des Blitzes und darüber löst sich so ein Kügelchen ab. Und das ist ein Plasmoid.
Ja, das ist ein Plasmoid, der sich vom Plasma ablöst, weil das war so instabil, dass der Fluss drohte abzureißen. Also das ist, was nicht geht, weil natürlich der Strom den Weg des geringsten Widerstands geht und der sich an gewisse Gesetzmäßigkeiten hält und natürlich sich ausgleichen will. Und dann, das muss man sich so vorstellen, wie man ist auf der Autobahn und da ist alles voll mit Autos und ist im Stau. Und die zwei Autos von diesen 100.000, sage ich mal, verursachen Störungen. Die werden dann rausgezogen vom Verkehr, damit der Rest weiterfließen kann. Und die existieren dann separat auf den Standstreifen, so kann man sagen. Mhm. Und das äußert sich dann in der Form von diesem Plasmoid. Und da wird dann praktisch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der hält sich dann an andere Gesetzmäßigkeiten, die für ihn dann gelten. Und was man natürlich auch nicht dazu sagen muss, ist, dass natürlich dadurch, dass sich das aufrechterhält, natürlich auch Energie gespeichert werden kann. Ja, das ist natürlich ein sehr guter Ansatz, auch Energie zu speichern mit Hilfe von solchen Plasmoiden. Und da ist ein winziger Teil von dieser ganzen Energie, von diesem ganzen Aufwand, der da betrieben wird, sondert sich ab und bleibt dann stabil für 1-2 Sekunden war das jetzt. 2 Sekunden war das Maximum, was ich mit dieser Anlage generieren konnte. Das war dann schon am Limit, weil der Trafo, den ich da hatte, der war für eine Maximalspannung für 5 Millionen Volt. Ich habe dann später noch einen weiteren Aufbau gemacht. Das kann man, glaube ich, auch im Bild sehen. Bau der Spule. Da habe ich dann...
Genau, Bild Nummer 2, da sieht man dich neben diesem... Also das ist ein Teil dieser Spule. Da gibt es, glaube ich, 3 Teile. Die ist dann 3 Meter hoch. Und du stehst da bei Bild Nummer 2 neben dieser gigantischen Spule, die du da selbst gewickelt hast.
Genau, da war dann der Ansatz, die Ursache dafür zu finden. Und dieser Trafo, also dieser ganze Aufwand, der war eigentlich nur dafür, um es einmal richtig, also der ist dann später auch durchgebrannt, einmal diese Versuche noch ein bisschen weiter zu steigern und dann nur zu gucken, warum der entsteht. Und da kommt man dann in diese Bereiche rein, also diese Auswirkungen, warum das kommt. Und das war jetzt ein Durchmesser, hatte das gehabt von 2 Metern. Also das war schon ziemlich aufwendig, das zu machen. Und das waren, glaube ich, mit dem hatte ich 4, 5 Versuche gemacht und dann war der schon durchgebrannt. Also der hatte ziemlich was zu leisten. Der war dann für die doppelte Spannung, für 10 Millionen Volt.
Das ist und, die Spule, meinst du jetzt? Also.
Ja, diese größere jetzt, das größere Modell ja. Nach dem.
Und ich habe auch einen Artikel von der Website, man hat ganz gemerkt, wie diese Website jetzt heißt, Omikron heißt sie nicht, Artikel über Tims Tesla-Experimente, Ostro, Entschuldigung. Und dort sieht man, also da ist er das auch sehr gut beschrieben. Also und auf diesem Artikel der ganze Aufbau. Und da sieht man dich ganz am Anfang, also zuerst sieht man Nikola Tesla sitzen und dann sieht man dich neben dieser Riesenspule sitzen. Und von der sprechen wir jetzt, oder?
Ja, genau.
Also Tesla-Spule von und mit Tim Roth 2014. Und ich hoffe, man spricht dich Roth aus, oder? Im Nachnamen.
Ja, Roth. Okay. Also ist wie der britische Schauspieler. Ja. Ja, also die Spule ist dann zum Einsatz gekommen, dann für alle weiteren Experimente und Versuche. Und die hat natürlich, die war ausgelegt für 50 Megawatt Leistung. Also das waren jetzt gespeicherte Energien. Man muss dazu sagen, der ganze Aufbau, der hat mit sehr großen, da habe ich mit sehr, sehr großen Kondensatoren gearbeitet. Also muss halt so vorstellen, das hat so funktioniert, dass da Energie gespeichert wurde in großen Kondensatoren, weil das kann man nicht aus dem Netz ziehen, mal eben, diese Energie. Da bricht das ganze Netz zusammen. Da braucht man schon so ein Kraftwerk für. Dann, um das zu umgehen, habe ich praktisch impulsförmig diese Entladung für 1-2 Sekunden generiert, teilweise auch länger später dann. Und da kamen dann große, sehr große Kondensatoren zum Einsatz, die erst aufgeladen wurden. Und dann auf einer bestimmten Frequenz, die halt für den Trafo erforderlich ist, in den Primärkreis eingespeist. Der hat praktisch angefangen zu schwingen. Und dann wurde die Energie magnetisch in den Sekundärkreis übertragen. Also wie man das von normalen Tesla-Spule kennt, über die Luft. Und dann hat sich die Spannung im Nachhinein immer weiter aufgebaut. Und hat sich dann in Form eines Blitzes entladen. Und die wurden teilweise dann so stark, dass die von den Kräften, die von der Spule selbst ausgegangen ist, man kennt das von der Elektrotechnik vielleicht, rechte Handregel, linke Handregel und so, dass wenn man Stromkreis unter Last abschaltet, dass dann sehr starke Impulse kommen, die von der Spule, weil die will den Stromfluss aufrechterhalten. Und wenn der in dem Moment, wo der Blitz abreißt, dieser Kanal, wo die Entladung zu Ende geht und keine Energie mehr in den Kondensatoren ist, steckt noch ein Großteil der Energie im Magnetfeld von der Spule. Und die will den aufrechterhalten. Und dann entstehen Zweitfelder, also zweite Kräfte, die dann auf das bestehende Plasma, was noch da ist, weil das ist ja nicht sofort weg, die wirken darauf ein. Und dann kann es dazu führen, dass die Kräfte diesen Kanal so beeinflussen, dass dann so eine Kugel entsteht oder halt so ein kugelähnliches Gebilde, wenn die Energien stimmen. Das kann man natürlich nicht mal eben auf den Schreibtisch aufbauen und dann kommt da so eine Kugel, sondern da muss man gewisse Energien schon haben. Die Frequenzen sind nicht unbedingt entscheidend. Wichtiger sind die Zeiten, wann das passiert.
Aber jetzt warte mal. Das, was man im Bild 2 sieht, diese Spule, die man da sieht, das ist jetzt nicht dieselbe, die in diesem Ostron-Artikel abgebildet ist, oder? Oder ist das dieselbe?
Nee, okay. Nee, das war eine Weiterentwicklung.
Was war Weiterentwicklung? Das ist im Ostron-Artikel?
Ja, genau. Das war praktisch, um die genaue Ursache zu finden, warum das genau entsteht. Da habe ich auch im ersten Bild für die Leute, die das vielleicht für die Elektrotechniker unter uns hat man da so eine Oszilloskopaufnahme, die zeigt, was da genau passiert.
Also im Bild 1 sieht man eben dann, was sieht man da, den Impuls, den dann dieser riesige Schwingkreis erzeugt hat, der aus dieser Spule im Bild 2 ist. Ich meine, ist jetzt eh nicht so wichtig, aber...
Ja, im Allgemeinen. Und da sieht man dann, was man sehen kann, ist diese ansteigende Schwingung von 0 auf 5 Millionen Volt. Und dann, in dem Moment, wo der Puls zu Ende ist, wo es abreißt, entsteht ein gigantischer Puls, der so schnell ist, sieht man, wie straight er ist. Das ist ist richtig zu schnell schon. Und das ist um ein Vielfaches höher. Also wenn man sieht, dass das waren schon 5 Millionen Volt, dieser kleine Anstieg da. Und der Rest da ist, waren aus der Skala rausgegangen. Mhm. Und diese Kraft, die da ist, die wirkt auf das Plasma noch nach. Und da kann es dann sein, dass dann diese Effekte auftreten. Diese Thematik, diese Sachen, die man da sieht, die entstehen auch, die können auch in der Natur auftreten. Und da kann es dann mal sein, also eine von, der Ilobrand hat das ja auch mal kurz beschrieben, eine von 10.000 Blitzentladungen, da hat man mal so eine Kugel. Die meisten sind natürlich in den Wolken, die sieht man nicht so oft. Aber es kann sein, dass die auch mal so sichtbar werden. Und dann sind diese Kräfte, die da zusammenwirken, aufs Plasma und gegenseitig, die gehen Hand in Hand. Und dann kann, wenn die instabil werden, dann kommt, kann sich so ein Plasma mal ablösen als Separatobjekt. Das kann in der Natur, dauert das natürlich viel länger. Da könnten die mal so eine Minute da sein und teilweise sogar länger. Und da ist natürlich auch viel mehr Energie, die da benutzt werden kann, die das als sozusagen als Fuel, dass der da existieren kann.
Also das Prinzip ist, du baust da riesige Spule, du hast riesige Kondensatoren, dann hast du quasi einen Schwingkreis, wo also die Energie zwischen Kondensator und Spule dann in der Eigenfrequenz hin und her schwingt.
Genau.
Und du lädst am Anfang also sehr lange diese Kondensatoren auf und dann lässt du das quasi losrennen. Und da trennst du das aber schon vom Netz, dass es auch keine Rückwirkungen gibt, weil da gibt's ja, da treten ja unglaubliche Magnetfelder etc. auf und dann können da Störungen im Stromnetz passieren und die wildesten Dinge. Und um das zu verhindern quasi, trennst du dann diese aufgeladenen Kondensatoren vom Netz und dann beginnt das Ding zu schwingen. Und was passiert dann?
Ja, dann entsteht bei dieser Schwingung eine immer höhere Spannung, die und dann dazu führt.
Durch die Resonanz, weil das quasi genau in der Resonanzfrequenz schwingt, schaukelt sich das dann hoch, oder wie?
Genau, das Aha. ist diese Schwingung, die man da auch sieht. Und dann kommt es in einer gewissen Spannung dann zur Ionisation der Luft. Das heißt, dann entsteht ein Plasma, so wie bei der Kerze. Also hat man eine Flamme dann eben. Und das ist soweit alles schon nichts Neues. Und dann ab einem gewissen Moment, wenn dann diese Rückwirkungen entstehen, wenn dann dieser Puls zu Ende geht, die Energie ausgeht, dann werden die Spannung noch höher gezogen von der Spule selbst, weil da bleibt ja noch, das schwappt ja hin und her. Und dann kann es sein, dass wie beim Wasser, wenn man sich so vorstellt, das Wasser schwirbt hin und her, wie so eine Badewanne, und dann ab einem gewissen Punkt ist es so hoch, dass es sein kann, dass gewisse Teile des Wassers so wegspritzen. Und dann hat man da in sich stabile Tropfen, die dann da, weil natürlich alles versucht, sich immer eine runde Form zu bringen, weil das ist die stabilste Form. Deswegen ist auch alles in diesen Bereichen auch meistens rund. Deswegen sind das meistens kugelförmige Objekte, die dann stabil sind, symmetrisch. Und die bleiben dann in der Luft für eine gewisse Zeit. Also so kann man sich das ungefähr plastisch vorstellen, wenn das da hin und her sich bewegt. Das sind natürlich enorme Energien und da entstehen dann die wildesten Sachen. Also da schmilzt die Decke. Also ich habe es ja schon gehabt, dass da die Decke da beschädigt wurde und da die Sachen zu Glas geschmolzen sind, weil die Temperaturen sind natürlich auch sehr hoch. Und da hat man natürlich sehr, sehr viele Nebeneffekte. Und in diesem ganzen Rauschen habe ich mich da fokussiert darauf, praktisch diese kugelförmigen Objekte länger und vor allen Dingen stabiler zu halten. Weil für mich,
also dieser ganze Aufbau ist wirklich darauf optimiert, dass diese Plasmoide, diese Kugelblitze entstehen. Auf Bild Nummer 3 sieht man auch so ein Plasmoid, so ein blaues, das auch wieder in der Mitte von dieser Entladung auftritt. Also ähnlich wie bei Bild 5, aber der ist um einiges größer ja auf Bild 3.
Genau, und das Interessante ist, dass ich habe auch mit Plasmaphysikern gesprochen, die da beim Max-Planck-Institut arbeiten, tätig sind, und die haben gesagt, also Plasma in der Luft, diese Phänomene mathematisch zu erklären, ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil die beziehen sich ja, diese ganzen Maxwell-Gleichungen, die sind ja im Vakuum. die meisten Gleichungen. Das, weil in der Luft viel zu viele Faktoren sind, die da eine Rolle spielen können. Und das Interessante daran ist ja, dass man so alle unterschiedlichen Farben an Kugeln hat, die inmitten des Blitzes auftauchen. Und das ist interessant, weil da waren jetzt nicht irgendwelche Partikel, die da gebrannt haben, oder es war halt ganz normale Raumluft und vielleicht irgendwelche Gase oder so, die das beeinflusst haben. Aber ich hatte auch rote Kugeln, orangene, also so wie man das kennt von den Berichten auch, die es gibt. Es gibt ja viele Berichte auch. Einige haben es gesehen, da war es rot. Andere haben es gesehen, da war es blau. Die können halt alle unterschiedlichen Farben haben. Und genau das Gleiche ist auch da passiert in klein. Und war das die richtige Richtung. Und dann habe ich weiter betrieben, das Ganze. Das ist, man kann auch sehen in dem Bild, was wir jetzt besprechen mit dieser blauen Kugel, kann man auch oben sehen.
Bild 3, ja.
Genau, kurz vor der Decke, dass ich da bei der Abzweigung, wo es so im rechten Winkel geht, da sieht man auch so, wovon ich vorher gesprochen habe, von dem Feuer, wenn sich da so ein bisschen was abzieht, da sieht man genau das Gleiche.
Drei so kleine Kügelchen sogar.
Ja, genau, die gehen aus dem Plasma raus. Und teilweise hatte ich es auch, die sind einmal rausgekommen und dann sind die wieder zurück in den Plasmakanal reingesaugt worden. Also das gab es auch. Das sind, ich habe da noch Tonnen von Material, da kann man natürlich nicht drauf eingehen. Kann man vielleicht irgendwann mal schicken. Aber das ist eine sehr faszinierende Angelegenheit, weil wir forschen ja jetzt schon seit 70 Jahren oder was mit der Plasmaphysik rum. Und seit der Wasserstoffbombenexplosion weiß man, dass Atome fusionieren können. Und da hat man dann versucht, da friedlich diese Energiekraft, diese Kraft zu nutzen in Fusionsreaktoren. Das machen sie auch heute im ITER, Forschungsprojekt. Und da versucht man, diese Plasmen mit unheimlichem Aufwand stabil zu halten. Was man hier hat, ich denke, dass dieses Naturphänomen ein ganz großer Ansatz ist für alle zukünftigen Technologien, die wir so brauchen, wie Energiespeicher und Kernfusion uns ermöglichen werden. Also das sind so die zwei Hauptthemen, die mich so absolut so als Hauptantrieb gelten. Weil so eine Kugel an sich, immer so rumzuspielen damit, das macht man jetzt nicht unbedingt, sondern dass man da halt Nutzen draus zieht. Und ich denke, Energiespeicher und allgemein die Pforten zur Plasmaphysik endgültig aufzustoßen, weil so viel weiß man ja auch nicht drüber heutzutage, weil die Experimente und so sind ja noch alle im Frühstadium. Und ich denke, man sollte den Fokus auch der Forschung auf diese Naturphänomene legen und das alles mal spielerisch für ernst nehmen, was der Elobrand auch gesagt hat, und das dann mal vernünftig experimentell mal forscht, aufzieht. Weil das, denke ich,
Plasma, sehr viel Potenzial. Bitte?
Da ist sehr viel Potenzial drin, das wollte ich nur sagen.
Mhm. Plasma an und für sich, vielleicht sollten wir das auch erklären, was Plasma ist. Ich meine, Plasma ist ja vollständig ionisierte Materie, das heißt, dass dann jedes einzelne Atom quasi geladen ist, oder? Also da fehlt dann ein Elektron oder es kommt eins dazu, sodass genau. Es halt positiv oder negativ aufgeladen wird. Und wenn jetzt Materie vollständig ionisiert ist, das heißt, jedes Atom hat eine Ladung, dann spricht man ja von Plasma. Und das passiert ja vor allem bei hohen Temperaturen, oder?
Ja, bei sehr hohen Temperaturen und sehr hohen Energien. Also da hängt es dann davon ab, wie stark ich das ionisiere. Also am Ende sind alle Ladungen weg vom dem Atom und die fliegen dann da so frei im Plasma rum. Und was auch interessant ist.
Also sehr komplex ist ja.
Ja, das ist der letzte Aggregat. Das ist ja praktisch, man kann sagen, das ist auch wieder sehr interessant. Das ist der letzte Zustand, bevor Materie wieder kristallisiert, also bevor es wieder zurückgeht. Weil da schließt sich der Kreis sozusagen. Weil das passiert ja in der Sonne und im Universum, da entsteht ja die Materie aus diesem Phänomen. Das ist ja interessant, weil es fängt ja nicht jetzt, das ist ja wie mit der Henne und dem Ei, was war zuerst da, ne? Aber die Geschichte ist halt, dass wenn es immer weitergeht und immer weiter verdichtet wird, die Energie, dann kommt es auch irgendwann wieder zur Rekristallisierung von Atomen. Das ist aber jetzt ein Schritt weiter, was man in der ganz weiten Zukunft irgendwann mal vielleicht kann und erzeugen kann. Weil durch Fusion kann man ja dann auch neue Elemente im Periodensystem aus Wasserstoff, alles Mögliche kommt ja aus Wasserstoff, aus dem ersten.
Und aber Fusion wäre dann, wenn diese Atome sich dann zusammenfügen und dann ein anderes Element entsteht, ne?
Ja, genau, was man ja versucht und auch schon nachgewiesen hat im ITER.
Da hat man letztens wieder einen Weltrekord aufgestellt. Das läuft schon ziemlich, das kann man schon ziemlich lang stabil halten anscheinend.
Ja, ich habe letztens war so ein Bericht aus China. Die haben da, glaube ich, ein paar Stunden der Energie.
Ein paar Stunden? Okay.
Ein paar Energie, ja, das war schon ziemlich weit. Da hatten die.
Okay.
Aber da hatten die ziemlich weit, ziemlich viel Energie gehabt. Aber das war auch unter sehr enormem Aufwand alles. Das ist auch nach wie vor immer noch eine Frage, wie man das stabil kriegt. Weil die Temperaturen, die Energien, die dann an Verlusten auch auftreten, an den Wänden, da gibt es kein Material, was das aushält. Da hat man immer noch so zu kämpfen mit.
Naja. Kugelblitze sind Orgasmen, schreibt Mondgestein. Ja.
Ja, wie auch immer. Also Orgasmen der Natur, keine Ahnung. Interessant.
Ja, Entladung, Orgasmus, ja, keine Ahnung. Gut, also man sieht also auf diesen Aufnahmen diese Spule, also auf Bild 3 ist aber dann schon dieselbe wie in diesem Ostron-Bericht? Ist das dann?
Ah, die Spule jetzt, ja, genau. Das ist nach wie vor für die ganzen Aufnahmen, also alle, für wo man Kugeln sieht und so, das ist alles derselbe Transformator.
Und der Grund, warum du jetzt danach forschst, wie man solche Plasmaphänomene möglichst lange quasi am Leben halten kann, also wir sprechen da jetzt eben von diesen Plasmoiden, von diesen meist kugelförmigen Gebilden, die sich da von dieser Plasma-Blitzentladung ablösen und für eine kurze Zeit ein eigenständiges Leben führen quasi. Du versuchst jetzt diesen Zustand möglichst lange zu verlängern, sodass diese Plasmoide möglichst lange bestehen.
Ja, die Lebenszeit zu erhöhen, die Effizienz natürlich zu vergrößern. Und das nächste Target, was ich jetzt habe, sind 10 Sekunden.
Und das also 2 Sekunden hast du schon mal geschafft.
Genau, 2 Sekunden. Und das ist schon von der Art gab es noch nicht. Also zumindest nicht, was ich geforscht und gesehen habe. Und da ist das nächste Target jetzt, das zu optimieren auf 10 Sekunden. Wow. Und dann wäre es lange genug, da halt mit Spektralanalysen da zu gucken, was da jetzt genau brennt. Gibt der Felder ab, gibt er nicht, weil das ist ja ein komplettes neues Feld. Man hat ja sowas auch nicht messen können, weil in der Natur sind die auch sehr, sehr selten. Ich glaube, ich habe nur einen einzigen Bericht mal gehabt, wo es eine Spektralanalyse von so einem Kugelblitz, ich glaube, das war in der Nähe vom Himalaya irgendwo, da haben die irgendwas gemessen. Ich weiß nicht mal ganz genau, es war ein paar Jahre jetzt her. Und da haben die das Spektrum von so einem, was da für Elemente drin sind und so weiter. Aber um das jetzt wirklich mal genauer zu erforschen, muss man das im Labor künstlich erzeugen können. Und dass der da halt schwebt sozusagen und dass man dann dementsprechend da Messungen durchführen. Weil sonst, wenn man es da nicht messen kann, dann ist es auch wieder eine reine Spekulation, vieles.
Hast du schon mal von Hessdalen gehört, sicher, oder?
Hessdalen.
Ja? Diese Phänomene da in Norwegen, die da immer beobachtet werden.
Ja, dieser Berg da, ne, wo die da aus dem Boden kommen, war das das?
Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Berg ist, aber es ist eine Region, dort gibt es auch einen Professor, ich habe jetzt den Namen und so nicht parat, aber da werden seit vielen, vielen Jahren Phänomene beobachtet und vermessen und dokumentiert, die Kugelblitze, Plasmoide sein könnten, aber die da wirklich sehr lange bestehen bleiben und irgendwie offenbar natürlich auftreten. Aber hast du noch nicht davon gehört?
Ja, ich hab einmal gehört von so einer Stelle, wo die, ich weiß nicht, ob das jetzt so heißt, ich habe diese Namen manchmal nicht alle im Kopf, aber
Ja, okay.
ich habe da schon mal von gehört, dass die da auftreten und dann durch den Wald da teilweise fliegen und solche Geschichten und dann als Lichter
Ja,
da
also
auftreten.
die verhalten sich ja, also jetzt, wenn wir jetzt auf diese Sendung uns beziehen, auf diese beiden, die ich mit Ilo Brandt von Ludwiger zu diesem Thema gemacht habe, dann verhalten sich die teilweise ja wirklich intelligent und so weiter. Also, und dann gibt es noch ganz verrückte Geschichten, aber gut, das ist dann wahrscheinlich wirklich ein anderes Phänomen. Das hat jetzt nichts mehr mit Plasmoiden zu tun, aber oder zumindest nicht
Ja.
mit traditionellen, weil die morphen dann zu irgendwelchen Wesen oder so. Also,
Ja, gut, das ist.
da wird es dann, keine Ahnung, inwieweit das alles zusammenhängt oder überhaupt existiert oder was auch immer, aber ja.
Ja, genau, was ich aber dazu sagen kann zum Verhalten von diesen Erscheinungen, da hat sich zum Beispiel diese eine Kugel, die übrigens die Aufnahme mit der 2-Sekunden-Kugel, das ist die Aufnahme 7 und 8. Da sieht man den künstlichen Kugelbiss. Das ist das war so das, was am längsten war. Und da war die Entladung der Blitzkanal wirklich weg. Und dann hat man gesehen, wie die Kugel da schwebte. Die hat auch ihr eigenes Licht abgegeben. Und dann
Am Beginn,
ist.
also relativ weit unten auf dem Bild 7 und 8, sieht man da wirklich diese Kugel da.
Genau, und da ist es so gewesen, um auf das zurückzugehen, was du erwähnt hattest. Da ist es so, dass die Kugel vorwärts sich bewegt hat, dann zurück wieder und dann nach oben weggezischt ist, also wo sie Energie verloren hat wieder und praktisch so wie so ein Wassertropfen sich gemorpht hat und dann nach oben hin verschwunden ist. So, das war das Einzige, was ich so da im Labor beobachten konnte. Das war so das Spektakulärste. Und da hat sich das auch so ein bisschen gemorpht am Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob das, was da noch möglich ist mit, sehr wahrscheinlich kann man da auch irgendwelche Formen da und Geometrien mit erzeugen. Aber das muss man halt, wie gesagt, 10 Sekunden und länger. Und dann kann man damit auch Experimente dann machen. Dafür braucht man dann aber weit höhere Energien, weil das Plasma an sich, das hat dann noch nicht genug Energie gehabt, da genug pumpen, dass da jetzt da genug gespeichert wird. Was auch interessant ist, dass man die auch theoretisch, die verhalten sich so auch manchmal wie so ein Luftballon. Da kann man dann praktisch die weiter mit Energie versorgen, dass die größer werden. Was auch wieder zu tun hat mit Resonanzen, weil das ist ja auch wieder ein Resonanzkreis in sich. Das ist praktisch ein Stromkreis, der als in sich geschlossener Kreis separat agiert. Also wie zum Beispiel ein Gerät, was mit Batterie funktioniert, so kann man sagen. Das hat ja auch kein Kabel dran. Das ist da auch so in der Luft wie eine Drohne sozusagen. Und so sind die auch. Und dann kann man natürlich auch die weiter mit Energie versorgen und dann theoretisch aufblasen wie so ein Luftballon. Weil ich denke, dass die zusammengehalten werden. Weil ja die Frage immer aufkommt, wie hält das zusammen? Also meine Theorie ist da, dass die zusammengehalten werden von einer Schicht aus Ladung, also so ähnlich wie Luftballon, und dass die Luft ist im Inneren und im Äußeren hast du so dieses Silikon, dieses Gummiband, was das zusammenhält. Und das, denke ich, sind rein statische Ladungen. Das muss man aber, um es genau zu wissen, mal zu messen. Das muss man mal messen, was da für Ladungen drauf sind und so. Und wie gesagt, dann länger, dann aufrechterhalten, weil 2 Sekunden reichen da nicht unbedingt für, außer um jetzt irgendwelche mit Antennen irgendwas aufzunehmen, was da abgegeben wird. Da muss es schon weitergehen. Aber das nur zu dem Morphen und dem Verhalten. Das war das, was ich beobachten konnte.
Und aber wieder die Frage kam, ob man diese Bilder jetzt auch irgendwo sehen kann. Ja, wie schon erwähnt, für alle, die jetzt das vielleicht auch aus dem Archiv hören, beim Ankündertext, unter dem Text, gibt es den Link Bilder zur Sendung. Das ist eigentlich bei jeder Sendung, wo es Bilder gibt, ist das so, dass dann unter dem Text der Link drauf ist. Und zurückkommend noch ein bisschen auf auch diesen Ostron-Bericht. wo man also diese riesige Spule sieht und diesen Schwingkreis, den du damit aufgebaut hast. Und dann sieht man auch die Sekundärspule da. Und da wird dann natürlich Energie von der Primär auf die Sekundärspule übertragen über das Magnetfeld. Das geht dann jetzt schon durch die Luft, aber
ja.
Ist es jetzt auch das, was du meinst, wenn du von drahtloser Energieübertragung sprichst? Oder, weil für mich ist das heute ein bisschen neu, dass drahtlose Energieübertragung eigentlich quasi über den Boden dann übertragen wird. Und auch, vielleicht haben wir heute ja wirklich das Rätsel dieses berühmten Pierce Arrows 8 gelöst, dass der quasi wie ein Zug mit Bodenstromschiene, dass halt die ganze Erde quasi die Stromschiene war, dass der also dann seine Energie daraus bezogen hat.
Ja,
aber jetzt ja, bei dieser Sekundärspule, da sprechen wir jetzt schon von Übertragung über die Luft, aber das geht wahrscheinlich nicht über sehr weite Entfernungen, oder?
Na, also wir hatten da damals, hatte ich mit einem guten Freund damals alles gemessen, der hat mir auch geholfen, da mit ein paar Material zu bringen und so weiter. Und da hatten wir mit Antennen und Voltmeter hatten wir das dann gemessen, wie weit geht das, ab wann stören die Radios. Also die Radios an sich, die waren ziemlich weit gestört und da gab es auch einen interessanten, lustigen Zwischenfall. Das ist ja mal, weil da habe ich ja vorhin mal erwähnt, das waren ja die Heiden und da gibt es ja ein Militär gegenüber praktisch. Und da hat man sehr wahrscheinlich ein bisschen reingestört und dann kam da so ein Helikopter, der ist da drüber geflogen. Und dann haben die kurz mal geguckt, was da steht. Also das war ganz, ganz lustig, aber es ist nichts weiter passiert. Die sind da wieder, solange das jetzt nicht sehr wahrscheinlich so viel war, ging's. Aber es war eh nur für ein paar Sekunden immer. Und dann haben wir da halt gemessen und die Energieübertragung, also über das Feld an sich, die Abstrahlung, die ging halt, also in der wirklich Energie abgreifen, konnte man so über 40, 50 Meter vielleicht und dann geht das auch mal wieder weg, weil das geht ja mit dem Quadrat zum Abstand.
Ja. Geht halt die also Energie damit von. Kann man nicht wirklich über Energie übertragen, aber ihr wolltet einfach nur schauen, wie sich dieses Feld auch verhält. Also da habt ihr einmal so eine Antenne, die ist so ein Rechteck, ne?
Ja.
Und dann habt ihr wirklich eine Sekundärspule und dann habt ihr quasi diese Wellen, die da ankommen, gemessen. Und was ich auch recht interessant finde, dass dieses Magnetfeld zum einen bewirkt hat, dass sämtliche elektrische Geräte nicht mehr funktioniert haben, ich glaube in einem Umkreis von 20 Metern, weil das natürlich starke Spannungen und somit Ströme induziert und also Computer und so weiter würden da alle komplett abstürzen. Ne?
Ja, ich hatte auch eine lustige Geschichte. Ich hatte mein Handy da in der Nähe der Spule gehabt, in der Hosentasche und dann habe ich so leichtes Vibrieren wahrgenommen von dem Telefon. Ich hole das raus und dann hat mich da jemand angerufen. Aber die Nummer war verzerrt. Und dann war das, wo ich angenommen habe, da kam da so Feedback rein. Also ist ja fast durchgebrannt, das Telefon. Da hat er irgendwas aufgenommen. Sehr wahrscheinlich Mikrowellenabstrahlung. Da stehen ja alle möglichen Frequenzen. Das kann man ja nicht genau festlegen, da, weil durch so eine Blitzentladung hat man ja alles Mögliche da. Mikrowellen, teilweise auch Röntgenstrahlen können entstehen, wenn die Energie hoch genug ist. Und da wurde das Netz auch teilweise ein bisschen gestört. Das ist ab und zu, nicht ab und zu, oft ist da der Viehschalter rausgeflogen und was weiß ich was. Und die Energieübertragung als solches, wir hatten damals ja so wirklich die Grundlagen gemacht, also das Fundament. Wie verhält sich die Erde oder allgemein die Umwelt auf sowas? Oder anders noch gefragt, wie ziehen sich diese Wellen durch den Boden? Und gibt es da Anomalien, gibt es da Unterschiede? Was passiert, wenn feucht ist, die Luftfeuchtigkeit hoch ist und so weiter? Und da hat man dann sowas, da hat sich dann die Forschung hauptsächlich auf diesen Zeitraum fokussiert. Und natürlich auch, ob die Bauteile dafür geeignet sind. Da wurden ja auch ziemlich viel eingesetzt für Treiber und so weiter und so fort. Und da hat man dann auch geguckt, wie bei Tesla damals, diese Wellenknoten, ab wann kriegt man so leichte Übertragung ab wann fängt die Erde an, auf solche niedrigen Frequenzen zu reagieren. Das waren ja, ich habe damals ja mit 12 Kilohertz gearbeitet, das konnte man hören, Also das hat sich immer diese Entladung angehört wie so ein Vogelgezwitscher so, also ganz merkwürdig, ganz hoher Pitch. Und da hat man alle möglichen Frequenzen auch gehabt und da hat man auch Energien über dem Boden teilweise wahrgenommen. Da waren ziemlich große Anomalien teilweise. Und das ging schon in diesen Bereich rein, wo Tesla sich bewegt hat. Der hat natürlich noch mit noch größeren Spulen gearbeitet. Seine Spule, die er da in Colorado hatte, die hat ja einen Durchmesser von 15 Metern gehabt. Das war ja ein ziemlich großes System. Und da treten ab einem gewissen Moment, also ab einer gewissen Frequenz und Spannung, fängt die Erde an zu leiten. Und dann, man muss sich das so vorstellen, bezüglich dieser Erde-Thematik, wir haben ja vorhin gesprochen, Primär-Sekundärkreis und da wird Energie in den Sekundärkreis induziert und die fängt an zu schwingen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn man jetzt Energie übertragen möchte, effizient, im hohen Niveau, dass die Erde praktisch die Sekundärspule ist und man dann über den Transformator da rein induziert, die Energie. Und das liegt, der ganze Planet praktisch schwingt. Auch
Aber hat
sonst.
es nicht irgendwie negative Auswirkungen auf die Umwelt?
Ja, genau, das ist ja die Frage. Und da muss man, und das war auch mitunter einer der Hauptthemen, die auch die Firmen und etc. da ein bisschen Bedenken hatten. Wie verhält sich das auf uns? Wie verhält sich das auf alles? Das ist ja, ich meine, die Frage war ja auch mit den ersten Leitungen, die da gezogen worden, ist ja heute auch immer noch ein Thema. Drehstromleitungen, was man darunter kann man ja auch so eine Leuchtstofflampe zum Leuchten bringen, wenn man unter so einer Leitung steht. Und wie es sich auf die Natur verhält, die Debatte geht ja auch sehr lange schon. Und das kann Auswirkungen haben. Also wenn es jetzt mal in die richtige Richtung geht, dann kann man da auch Erdbeben mit auslösen, mit dieser Thematik, weil das sehr tiefe Schwingungen sind.
Wow.
Weil, ja, genau.
Ihr habt ja auch ziemlich interessante Effekte bemerkt, dass also elektrische Geräte haben nicht funktioniert, was ich sehr interessant finde. Das habe ich ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Also es gibt ja immer wieder Phänomene, jetzt auch ja, paranormaler Natur, die hier auf Sendung behandelt werden, wo dann plötzlich Autos nicht mehr anspringen oder einfach technische Geräte ihren Dienst versagen, Batterien plötzlich keinen Saft mehr haben, etc. Sind das auch Phänomene, die durch solche extrem hohen magnetischen Wechselfelder auftreten können oder Magnetfelder?
Ja, da ist es natürlich ein Mix weil wir leben ja heutzutage, muss man auch dazu sagen, wir haben ja alle möglichen Felder. Wir leben ja hier jetzt, wir werden ja jeden Tag bombardiert von allen möglichen Radiowellen, Funk und was wir da alles heutzutage haben. Und da denke ich natürlich, da kann es natürlich sein, dass dann, ich meine, beim Beispiel Hutchinson, da sind ja auch alle möglichen Sachen passiert und diesen Mischmasch von Frequenzen und Feldern. Und da kann es natürlich sein, dass die Thematik wurde ja auch, das wurde ja auch schon mal angeschnitten mit Illo Brandt in den Sendungen, dass dann also in Dimensionen da gewisse Wechselwirkungen entstehen können. Klar, wenn man dann auf ganz kleinen Skalen geht, also Quantenfeldern und so weiter, das geht natürlich sehr weit. Dann kann man dann natürlich mit externen Feldern irgendwann da gewisse Punkte treffen. Nur die Frequenzen, die da mal oder die Genauigkeit, die man da braucht, die ist natürlich nochmal ganz anders, weil die Skalen natürlich auch anders sind. Ne, um jetzt mal die Frequenz von so einem einzelnen Atom zu treffen, das ist natürlich eins in, ich weiß nicht, Milliarden. Deswegen sind diese Phänomene natürlich auch nicht alltäglich, also nicht immer, sondern dann hat man da manchmal so ein, was auch immer, ein Geist oder fällt was von der Wand oder was auch immer, das kann damit natürlich zu tun haben. Besonders
Okay.
heute im Wechselfeld. Das ist für mich nur, sag ich mal, logisch, dass da irgendwas passiert. Nur, was genau hat das jetzt ausgelöst? In dem Moment ist dann wieder eine andere Geschichte, weil das ist dann wieder schwer zu messen und zu gucken, weil
Und zu reproduzieren vor allem, ne?
ja, vor allem, genau,
Ja,
weil
und
das
jemand
muss.
fragt auch, oder Entschuldigung, willst du noch was sagen?
Nee, nee, das ist.
Okay. Jemand fragt auch schon zum wiederholten Mal, ob sich die drahtlose Energieübertragung auf Schrittmacher auswirkt. Schon, oder? Ich meine, es sind elektrische Geräte, wenn da jetzt Wechselfelder sind, dann werden da Spannungen induziert und.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss, da kann man, also ich habe ja auch damals bei überall, wo ich die Versuche mache, da ist immer der erste Aufkleber, den man sieht, keine Herzschrittmacher, weil die, die können aussetzen, klar.
Ja, Skype-Leitung ist übrigens offen, also falls jemand anrufen möchte, sehr gern. Einfach auf der Startseite Skype-Link und Fragen stellen. Du beschreibst auch, dass sich Insekten ganz komisch verhalten haben in diesen extrem hohen magnetischen Feldern, die du in dieser Spule erzeugt hast, in der Primärspule.
Ja, genau. Das ist auch sehr interessant gewesen. Da haben sich unheimlich viele Insekten teilweise in bestimmten Mustern unter der Spule ich habe das erst gar nicht bemerkt. Und dann erst nach mehreren Tagen, wo man das dann so geschoben hat und verändert hat, die Position, da hat man gesehen, da war teilweise so richtig viele Insekten. Da gab es teilweise auch Bienen und was da rumgeflogen ist. Die haben sich da in ganz bestimmten Mustern haben die sich da eingenistet. Teilweise ist es wirklich sehr wild alles gewesen. Und da ist sehr wahrscheinlich, dass die sich zu den Feldern ausgerichtet haben, weil man weiß ja, dass die viele Tiere auch sich dementsprechend orientieren an gewissen Feldern. Und wenn die gestört werden oder verändert werden, dann hat man da solche Phänomene. Die sind jetzt nicht gestorben oder so. Also ich habe jetzt keine irgendwie, die waren jetzt nicht massenweise tot oder wie man das so kennt oder immer sagt, die verrückten Wissenschaftler machen da was und dann fallen die Vögel vom Himmel. Also war es nicht. Sondern die sind halt, ja, die haben sich orientiert zu diesen Feldern. Teilweise sogar haben sie sich an gewissen Orten gesammelt, also wo die Felder waren. Und also teilweise war es sogar das Gegenteil der Fall, also dass die sich da hingezogen gefühlt haben, unterhalb der Spule, also wo das Magnetfeld, die, sehr wahrscheinlich die Felder sich konzentriert haben und auch durch den Boden sich gezogen haben. Und da haben sich dann gewisse Anomalien gebildet. Ich habe damals auch so eine lustige, wir haben da Scherze noch gemacht drüber, da haben wir gesagt, ja, die Technologie ist gut, um hier Regenwürmer aus dem Boden zu holen, also da haben wir das so Scherze gemacht drüber, aber ja, haben sich diese Art, diese Auswirkung, die gab es auch, die hatte ich dann auch notiert. Übrigens, der Betreiber von der Website Ostron, das ist, mit denen hatte ich auch lange Zeit in meiner Anfangszeit, wo ich noch im Keller gearbeitet hatte, die kenne ich sehr lange. Und der hat mich damals auch unterstützt mit, der ist auch technikbegeistert und hat da mich mit Senderöhren und sowas unterstützt, mit Magnetronen und sowas, wo man dann, wo ich dann die Experimente vom Hutchinson da mal reproduzieren wollte. Also das nur am Rande.
Und dann jetzt nur also eine der Anwendungen dieser drahtlosen Energieübertragung, aber das geht jetzt dann nicht über die Erde, sondern tatsächlich wahrscheinlich über Mikrowellen. Oder vielleicht noch höhere Frequenzen, da will man bei 6G ja quasi bei dem nächsten Mobilfunkstandard dann ja auch die Möglichkeit schaffen, diese Telefone drahtlos aufzuladen, oder?
Ja, genau. Die,
wobei da wird man ein bisschen, also da werden ja dann unglaubliche Energien versendet.
Ja, da verwendet man ja eine Technologie, die ja ähnlich zu, also zumindest ist es geplant so, aber ich denke, dass da ab einem gewissen Moment auch mal genauer hingeschaut wird, was da gemacht wird, dass da mit 5G die Technologie, wo das kam und jetzt hat man 6G, will man machen, wo man das drahtlos aufladen kann, da kann man natürlich dann auch sehr genau Energie zentral an ganz, ganz gewisse Orte im Raum auch senden und da geht es dann auch an Targeting und an Location. Also da kann man dann noch genauer den Standort bestimmen und auch das theoretisch das Handy aufladen, klar. Und das hat man in gewissen Versuchen schon gemacht, dass man da mit sehr gerichteten Wellen, also das macht man, diese ganze Technologie, die benutzt man, da sendet man sehr viele Wellen gleichzeitig und dann aus diesem Interferenzmuster bildet sich dann wie ein gerichteter Strahl. Also da muss man dann keine Antenne mehr irgendwie richten oder so, sondern die kann man dann zum Beispiel, wenn man im Raum steht oder im Badezimmer, dann kann man da Energie hinschicken, theoretisch. Das ist Also das ist da die...
Ja, aber ist das nicht auch gefährlich? Ich weiß nicht. Also wenn man da
ja, das ist auch wieder so eine Thematik, weil man hat, man ging mit der Technologie
auch schneller. Es ist ja 5G schon sehr umstritten und 4G war schon, also zu Recht meiner Meinung nach. Ganze Mobilfunktechnologie ist zum Teil ungeklärtes Risiko oder zum Teil kennt man das Risiko sogar, aber ja, nimmt es halt in Kauf.
Ja,
aber das klingt dann auch hoch 10, jetzt, buchstäblich.
Ja, natürlich, aber das hast du schon richtig gesagt, nimmt man in Kauf und die Entwicklung geht weiter. Und die Sache ist so, es gab damals ja schon bei 1G, also bei der ersten Mobiltechnik, da gab es ja schon Versuche und Experimente zur Auswirkung dieser biologischen, das hat ja Nokia, hat damals die Verpflichtung gehabt, das zu untersuchen und die haben sich da ja gut geschickt rausgeholt. Die haben dann gesagt, okay, das Telefon, wir messen jetzt im Abstand von 1 Meter, 5 Meter, 10 Meter, aber wer hält das Telefon schon 10 Meter vom Ohr weg? Das ist dann so. Na, also die Versuche, die waren ja auch mehr für die Seite, dass man es schnell durchbringt. Und natürlich ist klar, der Nutzen und was das jetzt am Ende bringt, da gucken wir mal. Ich meine, das ist das Gleiche wie mit der Radioaktivität, weil letzten Endes die Konzerne oder ich sag mal letzten Endes diese ganze Technologie Jahrzehnte oder was auch immer du da Auswirkungen dann spürst, weiß das mal nach. Das ist wieder so diese Thematik, ne? Von was kommt das jetzt genau? Und jetzt haben wir mit dieser Technologie diesen unglaublichen Vorsprung. Nehmen wir uns ins Kauf, weil es natürlich Internet dann schneller ist und wir können es dann Handy aufladen, praktischer. Aber klar, die Auswirkungen will keiner so wirklich wissen, weil Hauptsache funktioniert, ist klar. Ne? Ich meine, man kennt es ja. Ich meine, in dieser Runde jetzt, wie wir uns unterhalten, da ist es natürlich alles ein bisschen vorsichtiger und viele Leute machen sich auch Gedanken darüber, was hat das für Auswirkungen auf Mütter, auf Babys und so weiter. Da gibt es ja auch, kann man gar nicht jetzt in dieser Sendung packen, aber unheimlich viele Auswirkungen, die man nach so vielen Jahren dann wieder, da gibt es dann schon 7G und dann kümmert es keinen mehr, so nach dem Motto. Das geht halt sehr. Aber ich denke, dass da sich vieles auch noch regulieren wird. Also das ist meine Meinung. Also da wird man schon mal das so weit bringen, dass man da nochmal genauer drauf schaut. Aber wann und wo und wie, das bleibt dann bei den Konzernen oder bei unserer Politik oder sozial, soziologisch, wie man das jetzt nimmt. Aber es hat Auswirkungen, klar.
Um jetzt noch einmal auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen, ein bisschen scherzhaft, aber ja, doch auch ernst gemeint, warum du das machst. Also das Endziel ist irgendwo, dass du diese Plasmoide, diese Erscheinungen, diese Phänomene dann dazu verwendest, dass man da vielleicht Energie darin speichern kann. Also deshalb nehme ich an, willst du auch die Lebensdauer dieser Phänomene verlängern? Also nächstes Ziel hast du gesagt, sind 10 Sekunden. 2 Sekunden hast du schon geschafft mit so 6 Zentimeter Durchmesser. Aber das Ziel ist Energiespeicher und irgendwann vielleicht sogar, dass eine Art Fusionsprozess in Gang kommt und dann Energie erzeugt wird.
Ja, Energiespeicher ist zum Beispiel ein Ansatz, der sehr, sehr viel unterstützen wird. Aber es geht im Grunde genommen darum, was die Welt allgemein was zu geben, was so wirklich nachwirkt, was so wirklich uns was auch was bringt und weiterbringt und auch zum Guten. Und da eben dementsprechend alles effizienter genutzt wird und vor allen Dingen auch in einen Bereich geht, wo man die Pforte zur Plasmaphysik öffnet. Also es geht wirklich darum, da wirklich so eine Tür aufzumachen und dann praktisch nachwirkend dann dementsprechend daraus was zu machen. Also Produkte, Kraftwerke oder was auch immer. Weil das ist einfach der nächste Step jetzt. Denke ich. Und so nach über 100 Jahren ist das mal wieder so ein Push, sage ich mal, der das, wenn man jetzt so einen Scherz macht, so Atlantis holt, zurückholt, so, also so mal so richtig so die Menschheit richtig weit bringt mit dieser ganzen Sache.
Ja, klotzen statt kleckern. Ne? Also wir wollen Atlantis wieder entstehen lassen. Leider ist Atlantis untergegangen. Also schauen wir mal, wie es uns dann
geht. Ja, das war jetzt ein Beispiel. Ne? Aber ja. Da hat man dann dementsprechend, ich meine, wir müssen uns erstmal um den ganzen Müll auch kümmern, den wir hier generiert haben. Mhm. Und das muss die neue Generation.
Das ist jetzt einmal das Nächste, was wir uns kümmern müssen, ja.
Klar, das sind so viele Baustellen und ich denke, dass da so eine, dass einfach mal was gemacht werden muss. Es muss so ein Knall kommen. Einfach, weil wie so ein, also jetzt nicht, wie man sagt, Blackout oder so, aber es muss halt ein Knall kommen im Bewusstsein und in diese Technologie eben. Und da braucht man halt so wirklich was richtig, so ein Heureka, so richtig so ein Moment, weil diese Optimierung und diese auf bestehenden Sachen, das ist alles schön und gut. Das ist auch respektabel und alles, was da gemacht wird, und wird auch unheimlich viel geforscht in vielen Gebieten, aber man braucht so wirklich diesen Knall. Und ich denke, dass das eine Möglichkeit wäre, die sich anbietet. Deswegen bin ich da, habe ich mich dazu verpflichtet, das Ganze in die Menschheit zu bringen und alles andere so jetzt damit Kohle zu machen oder das zu kapitalisieren. Da habe ich jetzt eher weniger Interesse dran, sondern ich genieße einfach die Journey, also den Weg. Ich konzentriere mich gar nicht so wirklich auf das, welches Ziel ist da jetzt, weil da kann es Millionen Ziele geben, sondern mich begeistert einfach so dieser Weg. Und dann produziert man Meilensteine so nebenbei. Da kommt das alles so.
Ja. Jana schreibt, wenn ich recht sein, mich gruselt, wenn ich den Gast höre. Einfach hau drauf, Tür aufmachen und scheiß drauf auf die Menschen. Hauptsache Fortschritt, wie einige sich das vorstellen. Sorry, habe ich den jetzt falsch verstanden? Ich glaube, sie hat dich falsch verstanden, oder?
Ja, also das, so brutal, ich sag mal, ist es jetzt nicht. Also wild ist es nicht. Also es geht wirklich darum, was zu geben, was man verwenden kann, um das Leben und alles Mögliche zu verbessern. Und ich selber sehe das als eine Kunstform an. Das ist ganz klar. Ich bin kein Wissenschaftler, also ich bin kein Doktor, Professor. Das ist Kunst. Das ist für mich einfach wie Blitze in der Natur zu beobachten und dann zu gucken, okay, wenn man dasselbe jetzt generiert, was kommt dann, wenn man das macht und so weiter und so fort? Welche Formen, welche auch so tollen Sachen kann man machen? Aber klar, man hat immer zwei Seiten und man hat immer diese Wege. Ne? Aber was man jetzt damit macht und wie das man jetzt beschreitet, das ist bei jedem selber. Weil der wahre Weg ist diese Balance zwischen diesen beiden. Ne? Man nicht zu viel in die eine oder in die andere Richtung. Das ist so meine Vorstellung.
Und du willst natürlich auch praktische Anwendungen erzeugen. Und du hast dazu auch eine Firma gegründet. Ich glaube, die heißt Tesla Patenti. Habe ich mir das richtig aufgeschrieben? Oder konnte ich meine Sauklaue wieder selbst nicht lesen?
Ja, ist richtig.
Also, Tesla Patenti, okay. Und was sind denn so die ersten konkreten Anwendungen, die du da auf den Markt bringen möchtest? Oder die du da quasi marktreif zumindest machen möchtest?
Ja, eine Geschichte, an der wir jetzt, dem ich zusammen sehe ich sozusagen als meinen Vater hier in Serbien an, mit dem ich von Anfang an alles gemacht habe, nachdem ich in Serbien gekommen bin. Und wir haben zusammen diese Firma gegründet und alles. Da ist das erste Produkt, die erste Anwendung, elektrisches Wasser. Also es nennt sich Tesla Voda, also Voda für Wasser und kann ich sagen Tesla Water. Und das ist halt ein energetisches Wasser, wo man halt, muss sich so vorstellen, da sind die Moleküle im Wasser so ausgerichtet wie in einer Batterie und also in einem bestimmten Muster wird halt das Wasser so manipuliert, dass man dann halt, wenn man das trinkt, wie ein Energy-Drink, aber ohne Zusätze. Also man kriegt einen Energieimpuls in Form eines elektrostatischen Ausgleichs und das spürt man auch. Na, also da gibt es halt so eine kleine, wie vom Türgriff, wenn man so leicht einen statischen Ausgleich erfährt. Das ist halt ein Produkt, die aus diesen ganzen Forschungen entstanden ist.
Interessant. Moment, ja. Nur noch einmal so letzter Aufruf, falls jemand selbst Fragen stellen möchte, reinskypen, kein Problem, jederzeit. User CropFM anrufen und Team Fragen stellen. Bitte.
Ja, sehr gerne. Und zweite Sache, die daraus entstanden ist, zum Beispiel ein Soundsystem.
Bleiben wir noch kurz bei dem Wasser.
Ja, genau.
das heißt, da geht es jetzt nicht so um Energiemedizin in diesem Sinne, dass dieses Wasser irgendwie anders strukturiert würde, sondern da geht es wirklich darum, dass das Wasser elektrostatisch aufgeladen wird?
Elektrostatisch nicht, sondern es war jetzt nur ein Beispiel für den Ausgleich, sondern es geht darum, dass man die Molekularstruktur von dem Wasser so verändert, dass es halt Auswirkungen hat, wie zum Beispiel, wenn man einen Energy-Drink trinkt, nur eben, dass man eben keinen Zucker hat oder diese ganzen Geschichten. Das ist halt so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Lifestyle-Produkt, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist halt mehr so für Beschleunigung des Organismus und so weiter. Da kann man auch diesbezüglich theoretisch kann man eine eigene Sendung machen. Das ist auch eine sehr.
Und dieses Wasser, also da ändert sich dann schon irgendwie die Struktur, weil Wasser besteht ja aus lauter kleinen Dipolen. Das ist ja eigentlich elektrisch irgendwo aktiv. Das ist ja eines der interessanten Dinge, weil dieses H2O, ne, also zwei Wasserstoff, ein Sauerstoffatom, und da ist einfach so ein Ungleichgewicht, also da ist einfach ein Dipol. Und hat das was damit zu tun?
Ja, es geht in die Richtung, es ist ein komplexer Prozess. Da wird halt über eine gewisse Maschine werden halt Eingriffe in diese Molekularstrukturen gesetzt. Also ähnlich wie bei dem, man hat ja auch schon, da gab es ja diesen japanischen Forscher, der da diese
Emoto.
Genau, ja, das geht in diese Richtung, nur eben, dass man es elektrisch macht. Und nicht halt einfriert und dann so, da gibt es ja halt diesen Prozess, der sehr lange
Emoto
dauert.
Macht das mit, der klebt da Zetteln drauf, wo Liebe und Hass oben steht. Also das hat überhaupt nichts mit Elektrizität zu tun, was Emoto
ja, genau, macht. Ich meine nur, das geht halt in die Richtung, wo man das dann halt mit Elektrizität macht, wo man dann diese Wasser verändert anstelle, die haben ja, glaube ich, auch mit Sound da was probiert, mit Musik und so.
Ja.
Ja, das war ganz interessant.
Bach versus, keine Ahnung.
Ja, Rock'n'Roll.
Marilyn Manson.
Heavy Metal. Ja, Marilyn Manson, genau. Wo die dann da so durcheinander waren am Ende.
Ja.
Ja, das ist was sehr interessant ist, was einer dieser Produkte ist, die wir dazu benutzen, um den einmal natürlich finanziell das Ganze zu betreiben und auf der anderen Seite Innovation und Fortschritt an die Menschen zu geben, in einem guten Sinne.
Alexander fragt, Gast, gehst du auch über theoretisch-mathematische Beschreibungen an das Thema? Hast du vorher schon gesagt, eigentlich nein, du bist Experimentator.
Ja,
Künstler, Plasmakünstler und Experimentator sozusagen.
Ja, es geht manchmal natürlich wenn ich jetzt gewisse komplexe Dinge habe, dann geht es manchmal auch in so Simulationen am Computer. Aber so wirklich so jetzt bücherweise Formeln habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Also es geht sehr zu machen.
Dieses Wasser, das wird erzeugt über Befeldung oder wie wird das erzeugt?
Ja, also es wird in speziellen Feldern ausgesetzt, also auch wieder starke Felder, die dann speziell moduliert werden. Das ist ein Spezialprozess an sich. Ist jetzt auch vom Detail her, will ich jetzt auch nicht so weit drauf eingehen, weil das wäre jetzt zu lang. Aber was man macht, man moduliert praktisch das Wasser. Und dann bekommt man da gewisse Effekte raus. Wir haben da auch schon verschiedene Forschungen gemacht diesbezüglich und Forschungsergebnisse auch erzielt, die sehr interessant sind, also mit pH-Werten etc. von dem Wasser.
Ja, hochinteressant. Also habt ihr dann auch das Wasser verändert seinen pH-Wert und habt ihr dann auch so Wirkungen?
Viele Effekte, die dadurch jetzt, also es ist wieder so ein Thema, was wie der Kugelblitz, wie Plasmoide an sich sehr viele Möglichkeiten bietet, die wir jetzt in weiteren Steps erforschen und in größere Gebäude jetzt auch ziehen. Wir ziehen jetzt auch um mit den ganzen Anlagen auch und da geht es dann wieder weiter. für mich dann dementsprechend in den Bereichen, in denen ich tätig bin. Und dann diese Nebensachen, die dann daraus entstehen, die lassen dann solche Produkte entstehen. Das ist dann immer ganz toll, das zu sehen, wie das sich entwickelt. Und dann dementsprechend haben wir dann noch ein Team und die dann das dementsprechend dann vermarkten. Und weil ich kann mich ja auch nicht um alles kümmern.
Das also das klingt irgendwie unter Umständen nach einer Nachfolgesendung. Wenn das mal spruchreif wird, das fände ich sehr interessant über diese.
Ja, das wird sehr bald spruchreif. Das, ja. Das ist schon sehr bald geplant, dass es überall erhältlich ist. Aber da kann man eine Sendung, da kann ich dann auch den Kontakt diesbezüglich, da können wir uns dann mal absprechen.
Ja, also das darüber würde ich, glaube ich, ganz gern was machen, weil das klingt interessant, auf jeden Fall.
Ja, da kann man auch sehr lange drüber sprechen, über diese Wasserthematik. Viktor Schauberger ist auch sehr interessant.
Ja. Ich hatte da auch vor vielen Jahren einen Stammgast, den Willi, der leider verstorben ist, der hat da ganz viel geforscht in der Richtung. Also der hätte dich geliebt. der hätte ich schon besucht morgen in Serbien.
Ja,
und da gleich
gerne.
Mitgebracht. Nein, er ist verstorben. Also vielleicht besucht er dich, aber nicht in der herkömmlichen Form. Spirituell, ja. Und das andere war irgendwas mit Audio, das finde ich auch spannend. Jemand hat nämlich heute die Frage gestellt, wie klingt so eine Tesla-Spule? Ich habe gemeint, ziemlich fett wahrscheinlich, aber was?
Audio. Ja, das zweite war jetzt ist aus diesen Blitzentladungen aus der Plasmaphysik heraus entstanden. Das nennt sich Tesla Sound. Und da bin ich jetzt auch demnächst, im Sommer tour ich da ein bisschen so durch Deutschland mal wieder. Und da kann ich vielleicht das auch nochmal demonstrieren. Und dann da kann man halt so sein Handy anschließen, einschalten und dann kommt da Musik raus wie aus dem Lautsprecher, aber 360 Grad. Also da hat man nur so eine kleine Flamme, da kommt da richtig Bass raus und alles.
Ich kenne das Prinzip. Das heißt, du ionisierst die Luft und regst dann diese ionisierte Luft zum Schwingen an, oder? Ist das das Prinzip?
Ja, genau. Also das ist wie dieser Plasma-Lautsprecher.
Spannend. Ja, aber das ist genial, weil du hast dann quasi eine Membran ohne Masse. Du hast einen irren Frequenzgang.
Das sättigt nicht und wenn man zum Beispiel aufdreht, also die Lautstärke, die Amplitude, dann verändert sich, dann kratzt es nicht oder so, sondern da kommt kein Limit, sondern es wird einfach lauter.
Ja, verzerrungsfrei, unglaublicher Frequenzgang, ne? Weil da schwingt ja keine Membran mit Masse und Trägheit, sondern es schwingen ionisierte Teilchen.
Jetzt gerade Frequenzgang ist 2 Megahertz. Also es geht bis...
Ja, okay, sag ja. Lautsprecher schaffen vielleicht 20 Kilohertz, ne? Oder ich weiß nicht, vielleicht 30. Ja, es gibt kapazitive Wandler, die schaffen sehr hohe Frequenzen. Aber Wahnsinn! Wenn es diesen Lautsprecher gibt, ich will ihn.
Ja,
zwar Stereo.
Ja, Stereo 5.1, also das kann man alles machen.
Ich will so einen Lautsprecher.
Ja,
bitte.
Wie gesagt, in diesem Sommer toure ich damit ein bisschen rum. Vielleicht kann man sich da mal kurz schließen.
Ja.
Kann man das mal sehen.
Ja.
Das ist bereit. Also.
Ich habe vor vielen Jahren schon über sowas gehört eben, wo man mit CO2-Lasern, die man im Raum kreuzt und dann die Luft an einem bestimmten Punkt total aufheizt, bis sie ionisiert ist und dort dann mit Magnetfeldern das zum Schwingen bringt. So in der Richtung, ja?
Ja, das, da hat man halt nur so eine Flamme, die da im Raum steht, und dann kommt der ganze Sound da raus. Und das ist halt unglaublich faszinierend, wenn man es in Person sieht. Also ich kann das nicht, das kann man über Videos natürlich nicht rüberbringen.
Also das interessiert mich, also das Wasser interessiert mich auch, aber vielleicht eher für eine Sendung, aber dieser Lautsprecher interessiert mich persönlich. Ich will so einen.
Als Audiophiler, ja, das ist natürlich hat sehr viel Potenzial, diese Technik. Also das war...
Oh ja, bitte halt mich da am Laufen, bei beiden. Finde beides sehr spannend.
Sehr gerne. Also da kann man Kontakt, wie gesagt, im Sommer dann kann man sich vielleicht mal da kurz schließen.
Wow. Ja, sehr, sehr spannend. Für mich auch sehr lehrreich. Also mir war nicht ganz bewusst, dass dass bei Tesla die drahtlose Energieübertragung eigentlich gar nicht über die Luft passiert, sondern vor allem jetzt über den Boden. Ich meine, ich wusste schon auch, dass es über den Boden auch geht, aber okay. Und generell, also faszinierend. Ja,
die Erde als Resonator.
Die Erde als Resonator, ja, ja. Ja, man schreibt Tarek gefährlich. Ich weiß nicht, was gefährlich ist. Diese Lautsprecher? Die sind gefährlich? Naja, okay.
Na, die sind, man kann sich da dran, die sind, die Flamme ist ja an sich, die ist gleich wie Feuer. Also man kann auch mit der Hand reingreifen. Das ist halt nur warm. Ne, okay. Das ist jetzt nicht, man.
Also keine Gefahr.
Nee, außer dass ein paar Lampen leuchten, hat man nur Feuergefahr, wenn nicht.
Naja, Feuergefahr reicht, ne?
Ja, für manche, ja gut. Man kann alles machen.
Ja, okay. Vielleicht nichts fürs Studio dann, aber eher so fürs Freie vielleicht wäre es eigentlich super, ne? Im Freien dann solche Lautsprecher.
Ja, das kann man.
Aber ich würde gerne, den einmal hören. Ich würde sowas wirklich gerne mal hören, wie das klingt. Das ist
ja, das muss man, wie gesagt, also ich habe das mal versucht, alles aufzunehmen, aber das geht ganz schlecht. Das ist der Effekt ist einfach der entscheidend, dass man das sieht. Aha. Das ist dieser räumliche Klang auch. Wenn man jetzt an einer Stelle steht und dann steht jemand zum Beispiel gegenüber, also versetzt, dann hört er genau dasselbe, weil das ja ringsrum ist. Mhm. Das ist okay. Auch so ganz interessant.
Ganz kugelförmig, ja.
Ja, sphärisch, kugelförmig, es geht wieder, ist wieder in diese Geometrie jetzt. Das ist alles wieder, am Ende ist wieder sphärisch.
Mhm. Skinny Bob schreibt, Ed Gast, du solltest Kontakt zu Goran Marjanovic herstellen.
Der Marjanovic, das ist ein guter Freund von mir.
Ah,
der
ist Kontakt schon hergestellt.
Ja, so, da gibt es ja auch den Velimir Abramovic, der hat sich auch sehr stark mit Tesla beschäftigt, der ist mehr oder weniger, der ist Philosoph und der ist auch jetzt für Leute, die jetzt mal an, ich sag mal, über Teslas Leben ein bisschen was wissen wollen, die kontaktieren ihn, weil der weiß da alles drüber. Also jedes Detail, so was er hat er gegessen und was hat er angezogen, und der weiß alles. Hm. Das ist wirklich ein laufendes Lexikon, was das angeht.
Vielleicht kannst du auch mal in Kontakt herstellen. Wäre mal eine interessante Sendung, mal ein bisschen mehr zur Biografie von Tesla.
Ja, das kann man machen. Ja. Das wäre dann auf Englisch.
Ah, auf Englisch, ja, okay, das ist immer so ein bisschen das Problem, aber ja.
Ja, gut. Gab es ja auch schon Sendungen in Englisch.
Droog fragt, ob Elon Musk irgendwie ein Problem hat, dass du den Namen Tesla verwendest?
Viele haben da, wir haben da, also dementsprechend, wird nur der Name angepasst und das war's. Aber wir haben da jetzt nicht, da gibt es jetzt nicht so große Probleme. Okay. Der ist da mehr im Positiven, sagen wir mal so.
Also in nächster Zeit geplant ein perfekter Lautsprecher und Wasser, das wieder mal so ein Wunderwasser, werden da mal gesagt.
Ja, wieder mal, genau. Ich kenne die Thematik ja zu gut mit den ganzen Wässern.
Was ist so dein Ziel?
Mein Ziel, ja, ich habe es ja angedeutet oder angerissen schon, also Produkte, Technologie an den Mann zu bringen, daneben, die das was bringt, positiv, also vernünftig, dass man da was macht, was zum Beispiel hilft, den Müll aufzuräumen, den wir heute produziert haben. Aber
ich meine jetzt konkret an Technologien, was ist so deine, was ist die Vision an Technologie, also die wichtigste Technologie, auf die du irgendwie hinarbeitest? Weil das sind ja eher jetzt so Punkte am Weg, aber was ist jetzt so das Ziel als Produkt oder als?
Ja, das Ziel, das größte Ziel für mich ist halt, über die Plasmoide einen Energiespeicher zur Verfügung zu stellen, der halt ins Unendliche, weil wir wissen, dass Energie kein theoretisches Limit hat, wie man es verdichten kann. Und dann natürlich, dass man dann über so eine Kugel in sich stabiles Plasma hat, was dann dementsprechend unheimliche Energien speichern kann und dementsprechend auch abnehmen kann. Also so wie dezentral praktisch. Dann, dass man das Netz und alles sehr gut unterstützt und dann nicht diese großen Einschnitte hat, wie man es heute hat. Die machen das ja mit Gas und mit Schwungrad speichern und all sowas. Das sind ja riesige Hallen, die auch nur einen Bruchteil dessen speichern können. Das wäre viel besser, wenn man so einen Speicher hätte, wo man zum Beispiel das alles laufen lassen kann, Windturbinen, Solar, was man auch immer hat. Und dann speichert man das halt nonstop zwischen. Und dann kann man zwischendurch mal so ein, keine Ahnung, ein ganzes Viertel versorgen oder
Also
mehr.
eigentlich eine Alternative zur Lithium-Ionen-Akkutechnologie.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, das ist keine Materialien, weil man muss ja auch
Ja.
sagen, diese ganze Batterietechnik ist ja auch so, na,
Ja,
ist ja auch
Wahnsinn.
so ein
Genau,
bisschen.
du würdest dann in Plasmoiden das speichern und ja, die erzeugst du halt einfach on the fly und die sind dann, naja, das wäre quasi das Endziel.
Das Endziel, genau. Da hat man dann
Endziel klingt
so,
so ein bisschen
ja, Endziel, wann ist schon das
so.
Ende, ne? Das ist,
Dann ist das Ende, ja. Na, aber
ja.
das Fernziel oder die Vision.
Die Vision, genau, ja, das ist zumindest das, was ich in
Also
meinem Leben.
Energiespeicher tatsächlich, ja. Dann quasi Auto, man kann das wahrscheinlich auch dann recht schnell laden. Oder der
Ja, der.
Ladevorgang ist dann wahrscheinlich auch sehr schnell oder weiß nicht, ja.
Ja, ich meine, der Ino Brandt hat es ja auch öfter mal angesprochen, wie viel Energie so ein Kugelblitz speichern kann. Und das reicht ja teilweise, um die Glocken in so einer Kirche zum Schmelzen zu bringen und all solche Phänomene, die da berichtet wurden. Und das sind natürlich ziemlich hohe Energien, also mehrere Megajoule und mehr. Und teilweise, also wie gesagt, rein theoretisch ist ja jetzt noch nicht ansatzweise erforscht, ne? Aber rein theoretisch wäre es ja möglich, da unendlich viel zu speichern, bis halt da irgendwelche
Unendlich immer so, aber viel.
ja, viel,
Viel.
viel. Ja, weil man kennt ja kein Limit, wie da am Ende hat man natürlich dann Fusionsprozesse, weil die Temperatur sehr wahrscheinlich so hoch wird, aber mal schauen. Also das muss man halt, wie gesagt, jetzt nächster Step, 10 Sekunden länger und dann halt messen, Experimente machen und dann dementsprechend daraus dann die nächsten Steps machen. Und was halt noch kommt, weil wer kann schon in die Zukunft blicken, dass man weiß ja noch nicht mal, was in 2 Jahren ist, ne? So schnell, wie sich das alles hier entwickelt und ergibt. Und auch mit den ganzen Thematiken, die weltweit passieren, muss man mal schauen.
Ich möchte aber nicht, dass Glocken in Kirchen schmelzen, also bei aller Begeisterung. Lieber treuer Zuhörer, das ist ja auch nicht das Ziel, das war ja nur ein
Ja, das war ein
Beispiel.
Beispiel von Elo Brandt, hat das ja,
Genau,
da
also,
gibt es ja den
ja,
Bericht.
also extrem hohe Energien, genau, die sich aber dann irgendwie, die irgendwie verpuffen und du willst einfach, dass das Ding bestehen bleibt und dann natürlich auch sehr kontrolliert diese Energie abgeben kann. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, das man bei dem Ganzen lösen muss, ne?
Ja, das, wobei eine Sache gelöst ist, und das ist nämlich die Stabilität von dem Plasma, weil es in sich selber sich zusammenhält. Das heißt, man braucht jetzt keine riesigen Magnetfelder, wie die das da in dem ITER zum Beispiel haben. Das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz dieser Thematik, dass man da geht, weil man sieht ja, dass es stabil ist an sich schon. Und das Einzige, was man vielleicht machen musste, ist, dass man es in einer Position hält, weil das schwebt natürlich, das fliegt rum. Und wer weiß, was das noch alles kann und macht. Und da, ne, bezüglich Thema Morphing und was weiß ich, was da noch passieren kann. Aber ja, das bleibt halt seit dem nächsten Step jetzt abzuwarten, die Ergebnisse und Forschung, wie die weitergehen. Da ist jetzt im nächsten Step auch ein neuer Trafo geplant, der da ein Vielfaches mehr die Energien bereitstellen und auch effizienter das Ganze macht. Da zieht man jetzt auch um in eine Halle, die dementsprechend auch geschirmt ist, weil ich habe das ja damals auch gemacht, das war noch in alles ein bisschen zu sehr publik. Der Tesla ist ja auch damals aus New York rausgegangen nach Colorado, weil er wusste ja auch, dass das da Auswirkungen hat, was er da macht. Das ist ja. Es war sich schon bewusst, deswegen ist er ja auch rausgezogen. Er hat ja da sein Labor in New York gehabt. Da ist ja auch eins abgebrannt, was er hatte. Viele Aufzeichnungen sind ja auch mitverbrannt. Das gab es ja diesen Zwischenfall. Und er ist ja dann, hat er irgendwann auch gesagt, ich muss jetzt irgendwo aufs Land und das da auf dem Berg machen. Deswegen, der wollte das, deswegen ist er ja so mehr oder weniger außerhalb gegangen. Weil die Experimente, da hat mir alle möglichen. Da gibt es ja auch Berichte, dass man da Lichter gesehen hat und was weiß ich was, was er da experimentiert hat. Das war schon ziemlich weit voraus. Und natürlich auch sehr hochenergetisch, weil wie gesagt, 10 Kilowatt waren damals so viel wie heute Millionen von Watt. Das war die Anfänge, sage ich mal, von allem. Deswegen interessiert mich das auch so.
Ja, ich wünsche dir für deine äußerst spannende Forschung, deine Experimente, deine Kunst alles Gute und ich hoffe, du berichtest uns vielleicht mal wieder von den Ergebnissen, also vor allem die Geschichte mit dem Wasser oder was auch immer da sonst noch kommt.
Ja, natürlich, auf jeden Fall Soundsystem können wir uns kurz schließen.
Ja, das sowieso, ja.
Gut, ja.
Alles super. Klar. Ja dann, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Ja, vielen, vielen Dank von meiner Seite und auch nochmal großes Lob an Töpfer für die Grafik. Also es ist wirklich mega.
Ja.
Sehr gut gemacht.
Absolut.
Ist eine Ehre.
Ja.
Okay.
Alles klar. Gut, danke dir.
Vielen Dank und alles Gute.
Ja, dir auch. Ciao.
Gut, ciao. Crop FM.
Radio. Aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Und das nächste Mal Crop FM findet am 20. Mai statt, in 2 Wochen. Und da geht es um Geld und Sühne. Wenn mein Gast nämlich der Politikwissenschaftler Klaus Karwart ist, er tritt unter anderem in die Fußstapfen von Dr. Bernd Senf, ist seit 2012 Vorsitzender des Vereins Monetative und das kommende Mal mein Live-Gast zu meiner großen Freude. Ich habe gerade sein Buch gelesen, wo es genau um diese Thematik gibt, um Zusammenhang von Geld und Schulden, Vollgeld etc. Sehr interessante Konzepte und diese ganze Thematik, die werden wir diskutieren, die an Aktualität derzeit wohl kaum übertroffen werden kann. Ich meine, es gibt viele Dinge, die im Moment unter den Nägeln brennen, aber das betrifft wahrscheinlich wirklich alle. Und ja, die arbeiten da an Konzepten, die vielleicht helfen. Vielleicht machen sie es auch schlimmer, das weiß man nicht. Nein. Hoffnung ist schon, dass es dann besser würde, aber jedenfalls, all das werden wir im nächsten Mal diskutieren, die ganze allgemeine Situation. Ich glaube, inzwischen hat jeder verstanden, dass die Inflation nicht mehr so temporär ist, wie man das am Anfang behauptet hat. Die wird nicht so schnell wieder weggehen. Ja, und wohin das alles führt und wie man da vielleicht wieder rauskommt etc., das geht es in der nächsten Sendung. Freue mich sehr darauf zu hören am 20.05.2022. Ja, nach 22 Jahren bedanke ich mich wie immer sehr herzlich bei allen Chattern und fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 20. Mai. Macht es gut.
Signature.